Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar.
Hallo und herzlich willkommen am Tisch für drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Ja, Ulf und ich möchten heute einfach mal Danke sagen und ich fange mit einem Danke an und zwar möchte ich meinem lieben Kollegen Michael Selz Danke sagen. Michael ist tatsächlich bei uns Beverage-Fachberater in unserer Südniederlassung und mittlerweile auch Gebietsverkaufsleiter und für alle Fachberater bei uns zuständig. Und Michi Selz hat tatsächlich vor 20 Jahren bei unserem heutigen Gast gearbeitet als Sommelier. Also er ist ausgebildeter Sommelier und ihm ist es zu verdanken, dass wir heute hier am Tisch sitzen mit diesem wunderbaren Mann, den wir gleich vorstellen. Und ja, Ulf, jetzt darfst du das nächste Danke sagen.
Ja, und zwar danke an euch da draußen fürs Reinhören, fürs Dabeisein und für die vielen, vielen guten Wünsche, die uns zu unserem 5-jährigen Jubiläum erreicht haben. Das hat wirklich große, große Freude gemacht, das einfach auch zu sehen und zu erleben, dass diese Reise, die wir jetzt machen, die uns schon durch so viele gute Küchen geführt hat, wirklich auch so gut aufgenommen wird.
Ja, und wir haben uns darüber wirklich sehr gefreut und nehmen das auch so ein bisschen als Motivation, genauso weiterzumachen. Wir wollen auch künftig mit spannenden Menschen aus der Branche über alles reden, was Gastgeber interessiert. Und wir wollen informieren und inspirieren. Und ich glaube, dafür sind wir heute wirklich in Idealbesetzung aufgelaufen, oder?
Ja, absolut. Denn bei uns ist heute Deutschlands höchst dekorierter Koch zu Gast. Seit bald 20 Jahren ist er mit 3 Sternen unterwegs. 6-mal war er Koch des Jahres. Er ist Botschafter der japanischen Küche. Hat mehr Auszeichnungen bekommen als jeder andere Koch, den ich kenne. Und er hat seit Frühjahr 1998 noch nie einen einzigen Service verpasst. Er ist der Mann, der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht nur als erster Koch für seine Kochkunst einen Bundesverdienstkreuz bekommen hat, sondern auch eine Aufgabe. Red über die Gastro. Bring dich ein, misch dich ein. Hilf uns, dass die Gastro Gehör findet. Und nun dabei sind wir doch gern behilflich und begrüßen dich ganz herzlich, lieber Christian Bau.
Hallo, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
Christian, wir wollen heute mit dir über Leistungsbereitschaft und ihre gesellschaftliche Anerkennung reden, wie es ist, wenn man auch mal gegen den Strom schwimmt, viel Kritik bekommt und dann am Ende erlebt, dass andere nachziehen. Als Beispiel hatten wir im Vorgespräch, hattest du mal das Rauchverbot angesprochen, später in Sachen Stornogebühren und so weiter. Wir wollen deine Wandlung vom Saulus zum Baulus in Sachen Personalführung ansprechen und erfahren, welche Rolle auch deine Frau dabei spielt. Aber als erstes wollen wir wissen, was ist für dich Genuss? Und da bin ich jetzt wirklich gespannt.
Was für mich Genuss ist, also für mich Genuss ist, also neben dem Geschmacklichen ist es natürlich immer die Zeit, die man bei dem Genuss verbringt. Also ist Luxus-Time, ja, mir für etwas Zeit zu nehmen, nachdem ich fröne. Und Genuss kann sein, dass ich eine Zigarre rauche und mir ganz einfach körperlich und geistig runterfahre, dem Geschmack und der Ruhe der Zigarre mir einverleibe. Genuss kann natürlich sein, ins Museum gehen und eine tolle Kunst anzuschauen. Genuss kann aber natürlich auch sein, essen zu gehen, geschmackliche Erlebnisse zu haben, neue Dinge kennenzulernen, neue Produkte kennenzulernen, aber vor allen Dingen dann auch die Zeit mit Menschen zu verbringen an einem Tisch, die mir dann sehr wichtig ist. Ich meine, ich habe früher immer, wenn ich nach dem besten Essen gefragt worden bin, habe ich immer gesagt, ja, es hat nur eine Rolle gespielt, was auf dem Teller stattgefunden hat. Inzwischen sage ich, für mich ist es mindestens genauso wichtig, mit wem ich essen gehe, was ich für Gespräche habe, fühle ich mich wohl. Und vielleicht auch die Atmosphäre drumherum. Also es soll heißen, ein einfach gegrillter Gambaroni an einer Strandhütte beim Sonnenuntergang in Portugal kann mir vielleicht heute genauso viel Genuss geben wie vor Jahren ein Essen bei à la Ducasse im 3-Sterne-Restaurant.
Aber ich habe, ich meine, auf deinem Instagram-Profil gesehen zu haben, es ist schon Monate, wenn nicht ein halbes Jahr her, auch ein perfekter Burger ist für dich ja auch mal klasse, oder?
Ja, absolut. Also wenn man natürlich ein Leben lang das ganze Leben sich nur um Essen und Trinken und um Handwerk natürlich dreht und man sich natürlich beruflich bedingt immer sehr vielen luxusorientierten Dingen hingibt, können dann manchmal die einfachen Dinge am Schluss ganz viel geben. Und ich, wenn ich jetzt heute meine Henkersmahlzeit aussuchen müsste, wäre das sicherlich was ganz Rustikales, Deftiges und sicherlich keine Gänseleber, kein Trüffel und kein Hummer.
Ja. Was wäre es denn? Also ich meine, ich hoffe, dass es jetzt nicht soweit ist, also das ist rein hypothetisch. Ja,
ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht, aber ich glaube, es geht so in die Ecke, eine gute Currywurst.
Echt?
Oh. Ja. Ja, genau. Also mag man vielleicht mir gar nicht zumuten, aber ich liebe zum Beispiel eine gute Currywurst.
Aber was ist, wir kommen jetzt schon wieder auf Themen, was ist für dich eine gute Currywurst? Weil ich bin auch ein Currywurst-Liebhaber und ich muss immer überall alle Currywürste probieren.
Ja. Was ist das für dich? Ich auch, auch im Übrigen in jeder deutschen Stadt, wo ich bin und auch überall, wo ich rumreise und es gibt Currywurst, probiere ich das. Ja, in der Tat, ja, die Wurstbeschaffenheit muss erstmal gut sein. Also ich liebe rote Würste. Also ich mag die weißen Würste nicht so sehr. Ich mag eine rote Wurst und die muss ein gutes Brät sein. Die Hülle muss schön knackig sein. Die muss gut gebraten sein, also knusprig gebraten sein, ohne zu verbrannt. Und dann spielt natürlich die Soßenstruktur eine ganz große Rolle. Es darf nicht zu pumpig sein, es darf nicht zu ketchupig sein. Der Mund darf nicht, oder die Geschmackspapillen dürfen nicht sofort zumachen, wenn du die Soße aufnimmst, ja. Bis hin zu der Gewürzmischung, die natürlich dann oben drüber kommt und gefügigerweise das Brot oder das Brötchen, was dazu gereicht wird. Also das ist ja eine Kombination aus vielen Sachen, ja.
Machst du selber manchmal eine Currywurst für privat, für Gäste, für dich?
Also es gibt als Personalessen alle 4 Wochen mal Currywurst. Also das wünschen sich auch die Mitarbeiter.
Weißt du, was ich mir wünschen würde? Ein Currywurstrezept von Christian Bau. Das würde ich mir wünschen, das wäre cool.
Ohne Witz, da wäre ich öfters mal danach gefragt, ob ich ein gutes Rezept hätte für eine Currywurst-Soße.
Weil ich sage dir ganz ehrlich, ich habe noch nie eine gute Currywurst gegessen. Also keine, wo ich sage, die würde ich irgendjemandem empfehlen, ich habe es noch nie geschafft.
Ja. Also bei mir geht es dann immer nur um die Soße, ja, die ich preisgeben soll. Und ich sage dann immer nur, an allen voran ist die Reduktion des Colas elementar. Also wir reduzieren erstmal Coca-Cola.
Ja.
2 Flaschen runter, was dann nachher die Basis für die Currywurstsoße darstellt. Frag mich nicht, wieso, weshalb, warum. Es hat mir irgendjemand mal als Tipp gegeben. Ich habe es ausprobiert und es ist wirklich in der Tat so, dass es eine sehr, sehr gute Basis nachher darstellt für eine tolle Currywurstsoße. Ist reduzierte Coca-Cola oder Pepsi-Cola. Oder ich will jetzt keine Werbung für irgendein Produkt
Welche
machen.
Welche nimmst du, die rote oder die blaue?
Nee, ich nehme Coca-Cola.
Das ist doch schon mal ein schöner Titel für einen Kochkurs, Kohle einkochen mit Christian Bau, ja, um dann die perfekte Currywurst hinzubekommen. Finde ich klasse, aber bevor wir das jetzt vertiefen, gehen wir einmal ganz schnell ab an die Werbung und kommen dann gleich zurück. Freunde, neulich habe ich etwas Neues probieren dürfen. Corn Ribs. Stellt euch mal die Süße von perfekt geröstetem Mais vor. Aber eben nicht als Riesenkolben, sondern in einer schönen, praktischen Rippenform. Und genau das gibt es jetzt von Ardo. Geviertelte Maisrippchen, die sich perfekt eignen zum Grillen, als Beilage zum Salat oder auch als wundervolle Vorspeise mit einem frischen Dip. Die Ardo Kräutermischungen sorgen dabei für den zusätzlichen Geschmack. Probiert mal die Kräutermischung à la Mexikaner für eine frische mexikanische Note. Oder die Mischung à la Provence mit Thymian und Oregano für eine klassisch mediterrane Note. Diese Kombinationen werten jedes Gericht mühelos auf. Genießt die frischen Aromen mit den Maisrippchen und Kräutermischung von Ardo, der perfekten Ergänzung für eure kulinarischen Kreationen. Andreas, wir könnten jetzt noch, glaube ich, ganz schön lange über Coca-Cola und Currywurst und solche Dinge reden, aber du warst ja gestern hier bei Christian Bau auch als Gast zum Essen. Übrigens ohne mich. Ja, also das finde ich schon vergleichsweise.
Du hattest was anderes vor. Ich weiß nicht, was es Besseres gibt, aber du hattest was anderes vor.
Ich war in der Tat im Gym und habe versucht, mich nicht wahr abzulenken. Nein, aber du hast dich ideal für diese Episode vorbereitet. Das finde ich auch in Ordnung. Es hat dir auch gegönnt. Aber sag uns doch mal, was gab's denn und wie war's?
Also ich fange mal mit dem Wie war es an. Viele wissen, dass ich mal beim Guide Michelin getestet habe, Hotelinspektor war. Und
ja, von daher wirst du wahrscheinlich schon 30 Mal 3 Sterne gegessen haben.
Nee, eben nicht. Ich war ja gar nicht so lange dort und ich war nie 3 Sterne essen. Ich habe einmal Klaus Erfurt erlebt, aber nur im Rahmen eines Festivals. Und das war mein einziges 3-Sterne-Erlebnis. und bis gestern Abend hatte ich noch keins. Und es war, also ich kann es nur mit Perfektion beschreiben. Also deswegen hat man, glaube ich, 3 Sterne und deswegen, das ist so. Es war für mich auch der ganze Abend, egal ob es auf dem Teller war, im Service, wie du, Christian, eben auch gesagt hast, der Service spielt auch eine große Rolle dabei. Beim Guide Michelin spielt nur der Teller eine Rolle, aber alles, das war rundum perfekt, wie ein Theaterstück inszeniert, da hat alles gestimmt, vom Gargrad, von allen Texturen, von der Stimmigkeit auf dem Teller bis hin, wie gesagt, zum Service. Und wenn du mich fragst, was es gab, dafür muss ich tatsächlich, das habe ich im Nachhinein bekommen von Christian, das Menü, was dann serviert wurde. Da gab es ein japanische Buri, Holunderblütenvinaigrette war dabei, Gurkensorbet. Also ich muss das ablesen, weil das kann ich ja gar nicht mehr so richtig in Worte. Das könntest du besser machen, Christian. Und was mir so im Kopf bleibt und für immer bleiben wird, ist dieser grüne Spargel. Vielleicht, Christian, vielleicht kannst du mal ganz kurz nochmal was zu diesem grünen Spargel sagen.
Ach, ich meine, das ist ja ganz unprätentiös. Das war nur Spargel in Hollandaise.
Das sagst du so. Nein, Scherz, du hast uns danach noch was anderes erzählt.
Ja, Scherz beiseite. Also es ist in der Tat so, dass wir, oder ich sag's mal so, dass ich früher häufig in Frankreich speisen war, natürlich in den großen traditionellen Häusern. Und mir ist natürlich jedes Jahr im Frühjahr, egal ob ich jetzt bei Ducasse oder bei Alain Passat oder bei Guy Savoy oder wie sie alle hießen, essen waren, ist mir immer im März und April ist mir immer der grüne Spargel serviert worden. Und ich habe dann drüber nachgedacht, könnte man natürlich auch machen, als Anlehnung an unsere Spargelgerichte, die wir hier in Deutschland natürlich machen. Aber mit dem Twist, dass es in meine Küchen-Range passt oder in meine Küchenphilosophie passt. Also sprich, ich habe eine japanische Abwandlung versucht zu kreieren, eines Spargelgerichtes. Und dann wiederum nicht des weißen Spargels, sondern des grünen Provence-Spargels. Und da bin ich dann irgendwann über das Imperium Ducasse auf den Monsieur Robert Blanc gestoßen. Ich habe mir dann sagen lassen in Frankreich, dass er der Spargelpapst schlechthin ist. Die Dynastie von der Familie Blanc, dass die einen kleinen Bereich an Spargelfeldern in der Provence pflegt und binnen 6 Wochen im Prinzip die Ernte einfährt und da eigentlich auch das ganze Jahr damit finanziert. Also sprich, er schafft so ein exklusives Produkt, was er im Übrigen den Spitzenköchen zuteilt. Man kann das nicht auf Fingerschnipsen kaufen, sondern das wird zugeteilt. Also auch à la Ducasse bekommen diese Ware zugeteilt. Und da gilt es jedes Jahr im Prinzip den Monsieur Blanc anzurufen, zu bitten, dass man auch dieses Jahr wieder Ware bekommt. Und unser Restaurant hat jetzt von der Premium-Ware, das ist die Spargelsorte Brigitte, die hat er nach seiner Frau benannt, bekommen wir jede Woche zwischen 15 und 18 Kilo. Das sind Spargelstangen, die zwischen 2,5 und 3 Zentimeter dick sind. Die gibt es in 2,5 Kilo gebunden, kommen die hierher. Das ist schon mal ein imposantes Bild, wenn du solche große Spargel dann hast. Und darum haben wir dann ein Gericht kreiert. Ich meine, dass es 2011 oder 2012 erschaffen wurde. Ich habe natürlich die Hollandaise machen wollen, wie wir Deutsche so sind. Ich habe dann aber keine normale Hollandaise gemacht, sondern eine Miso-Hollandaise. Ich habe dann Yuzu dazu kreiert, also die japanische Zitrusfrucht. Die haben wir aber nicht in frischer Variante, sondern wir haben die konfiert. Wir machen dann ein Miso-Karamell direkt auf den Spargel drauf, dass eine karamellige Note, herbe Note auch dazukommt. Und dann hat mir ein bisschen die Säure gefehlt in dem Gericht und irgendwann bin ich darauf gekommen, dass es da nicht mit Flüssigkeit getan ist, sondern dass man eine trockene Säure dazu servieren sollte zu dem fleischigen, saftigen Spargel und der animierenden Hollandaise. Und dann bin ich irgendwann dazu gekommen, Sumak, also die Früchte des Essigbaumes, die getrocknet und gemahlen sind, als rotes Pulver auf den Teller zu streuen und den Spargel darauf zu platzieren. Dann 2 ganz kleine Nocken von dem Yuzu-Konfit. Der Miso-Karamell kommt auf den Spargel drauf und dann wird richtig kräftig von der Miso-Hollandaise serviert, aber erst am Tisch. Dann ist das eigentlich sehr ein reduziertes japanisches Gericht. Es sind ja nur, in Anführungszeichen, nur 2 Stangen Spargel auf dem Teller und 2, 3 kleine geschmackliche Pointen, die genannten. und dann jede Menge Hollandaise. Und das ist dann so ein Gericht, wo ich denke, man kann sich reinlegen. Und das
klingt ganz danach, ja. Also ja, muss ich sagen.
Der einzige Hinweis, der noch zu geben ist, dass es aktuell so ziemlich das teuerste Gemüse der Welt darstellt.
Was, wo liegt das Kilo?
Im Moment bei 74 Euro das Kilo. Also das heißt.
Und die zwei Stangen Spargel, die ich dann, oder es waren ja nur, was hast du gestern Abend gesagt, die ersten 11 Zentimeter nutzt du?
Genau, was, der andere Teil ist halt wirklich holzig beim grünen Spargel, weil das sind, wie gesagt, ja auch 3 Zentimeter dicke Stangen. Also die sind schon sehr imposant und den holzigen Teil will man dann auch gar nicht servieren. Das stellt keinen Genuss dar. Das ist dann in der Tat wirklich Abfall, kann man nur noch Fondue damit kochen. Aber wenn man dann 2 so imposante Stangen Spargel hat, ist das Mitte, Ende 20 Euro Wareneinsatz. Also ist irrsinnig und wird jetzt natürlich wahrscheinlich von vielen Menschen verpönt. Und viele Menschen fragen jetzt auch, wieso muss man französischen Spargel nach Deutschland importieren? Da stellen sich natürlich dann wieder die ganzen Fragen, wie jetzt zum Beispiel, wieso.
Dann soll derjenige einmal das Gericht hier so essen, dann weiß er, warum das so ist.
Ja, ich glaube, also Freunde, danach, solange wir Trinkwasser über die Alpen fahren, in großen LKWs, können wir auch ein paar Stangen Spargel mal aus der Provence holen. Also das, glaube ich, ist durchaus nachvollziehbar. Zumal ja, ich meine, wir sind ja hier wirklich an der Spitze der Nahrungskette. Ja, nach 3 Sternen kommt ja nichts.
Nein, ich argumentiere das immer ganz einfach. Wissen Sie, es geht darum, wir haben Restaurants, die sich als Marketing-Aussage oder als Marketingmotto ausrufen, die sagen, wir machen Eigenanbau, wir machen Farm-to-Table, wir haben unser Gewächshaus über dem Restaurant oder neben dem Restaurant, wir verwendet jede Blüte, jedes Kraut, was bei uns im Garten wächst, und die Köche bepflanzen das, ernten das und bringen das direkt in die Küche. Alles wunderbar, ich begrüße das auch. Ich habe das auch dem letzten in Perfektion bei Andreas Caminada wieder erlebt, der das ja auch ganz, ganz toll zelebriert. Aber welche Gäste sprechen diese Restaurants an? Die mehr Überseegäste und natürlich Gäste, wo eine weite Anfahrt haben. Und ich gehe andere Wege. Ich spreche hier regionale Gäste an. Wir haben jetzt das große Glück, dass wir hier in einem Vier-Ländereck sind und ein großes Potenzial an internationalen Gästen direkt vor der Haustür haben. Aber wir fliegen oder fahren halt vielleicht das ein oder andere Produkt aus der Welt an, um unseren Gästen das Beste zu bieten. Und wenn ich dafür natürlich dann irgendwo geschimpft werde, wieso fliegt der Christian Bauer Steinpilze ein oder wieso bringt der Spargel aus der Provence hierher, ist das natürlich eine berechtigte Kritik und diese Kritik muss man sich gefallen lassen. Ich sage halt, ich möchte das Beste bieten und ein Spargel aus der Provence schmeckt halt einfach besser wie ein grüner Spargel aus Deutschland oder aus dem Gewächshaus. Ja. Aber die dann die Kritik äußern oder die dann drüber hinwegfahren, sind auch die darüber schreiben, dass das Noma ganz toll ist und wo hat das Noma ihre Gäste her? Aus Übersee, aus Japan, aus Hongkong und aus Nordamerika, ja. Und da sind wir im Prinzip beim gleichen Ausgangspunkt.
Also ich glaube auch tatsächlicherweise, wenn wir uns da wirklich ehrlich machen, ja, wie viel wir inzwischen bei einem großen amerikanischen Pakethändler in unserem Alltag bestellen. Ja, ich hatte quasi Azubis bei mir in der Firma, die haben sich in der Mittagspause einen Liter Saft bringen lassen vom Paketboten, ja, wo ich sage, Freunde, danach gleichzeitig verlangen sie dann, dass andere Dinge super regional sind, wo ich sage, also ganz, manchmal muss man auch so ein bisschen einfach sich da ehrlich machen und ich glaube, das ist das Ding. Frage von meiner Seite aus, bevor wir dann weitergehen zum nächsten Punkt, auch an dich als ehemaligen Restauranttester, Andreas, schmeckt man einen Unterschied zwischen 1, 2 und 3 Sternen?
Ja gut, 2 Sterne ist bei mir auch sehr, sehr lange her. Zwischen 1 und 3, ja, definitiv. Das merkst du auch an dieser Perfektion, die ich eben genannt habe. Das siehst du, das schmeckst du, auch was die Qualität der Produkte, ich glaube, noch mal mehr in Richtung 100% oder 150%. Das definitiv, ganz klar.
Okay. Also vergleichen Sie es doch einfach so mit. Also ich ziehe da immer sehr große Vergleiche zum Spitzensport oder jetzt, ich bin sehr fußballaffin.
Ja.
Ich sage dann immer, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, 3 Sterne zu kochen oder als Gast 3 Sterne zu genießen, ist das wie Champions League.
Also es ist so ein bisschen so wie Mainz gegen Madrid. Die spielen beide Champions League, aber die einen halt eher im Finale.
Da habe ich jetzt was nicht mitbekommen.
Mainz wieder auf Champions League. Mainz auf drei.
Also ich weiß, Bayern München Champions League spielt.
Ja, aber tatsächlich Mainz dieses Jahr wohl auch.
Ja, jetzt warten wir doch erstmal ab, wie die Saison zu Ende geht.
Okay. Bitte.
Okay. Hör ich da noch einen Bayern-Fan raus?
Da spricht eine große Verbundenheit zu FC Bayern München raus. Ja, wenngleich mein Herz aber auch für den SC Freiburg schlägt, weil das ja meine Heimat ist. Ja,
genau.
Wir sind sympathisch, der Mann, um ehrlich zu sein, Herr Möcker aus Hamburg.
Vergleichen Sie es mit dem Fußball. Ich meine, dass in der zweiten Liga tolle Jobs gemacht werden und toll Fußball gespielt wird, mit einem hohen Aufwand und professionell im wahrsten Sinne des Wortes gehandelt wird, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Große Akzeptanz, großer Respekt. Zwei Sterne sind dann vielleicht die Bundesliga, wo man sagt, okay, das sind auch Mannschaften, die mit einem doch nochmal höheren personellen Aufwand nochmal bessere Trainingsbedingungen wie die Zweitligamannschaften und so weiter sind. Und dann gibt es die Champions League. Da muss halt alles hochprofessionalisiert sein. Da ist vielleicht auch die Infrastruktur, das Ambiente des Restaurants, das ganze Setting ist vielleicht nochmal ein anderer. Aber jetzt kommt's. Der personelle Aufwand ist natürlich ein anderer. Mhm. Und jetzt hat der Andreas gestern Abend hier im Restaurant gesessen bei gestern Abend 23 Gästen, kann man ja wirklich so sagen. Alle Tische waren belegt an einem Donnerstagabend. Und gestern Abend waren da neben meiner Frau und mir 18 weitere Angestellte. Also sprich, wir waren gestern für 23 Gäste waren wir 20 Mitarbeiter, 20 Service Mitarbeiter. Und Küche.
Ja. Ja.
Also da ist aber Hausmeister, Buchhaltung und Büro gar nicht mit inbegriffen, sondern da waren gestern Abend 8 Leute im Service, 9 Leute in der Küche plus Stewarding und so weiter und so weiter. Und das kann man natürlich dann nur machen, wenn die Belegung stimmt, wenn die Nachfrage stimmt, wenn natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, also sprich die Kaufkraft aber auch stimmt, ja. Und natürlich auch das Personal da ist, also die Nachfrage seitens des Personal da ist, in so einem Restaurant arbeiten zu können. Und ich meine, bei dem Aufwand, den wir mit anderen Kollegen, die auch 3 besternt sind, betreiben, brauchst du in allem voran natürlich erst einmal Personal. Du brauchst Hände, um das alles zu bewältigen können, um diese Präzisionsarbeit, also ich spreche jetzt nicht von Perfektion, sondern Präzisionsarbeit, Gastkultur, Dienstleistung, alles zu erbringen, und das ist personalintensiv und das macht es natürlich dann aber auch betriebswirtschaftlich nicht mehr gerade lukrativ. Mhm. Viele denken wahrscheinlich, dass man sich mit einem 3-Sterne-Restaurant eine goldene Nase verdient oder dass man, wenn man die 3 Sterne abgedruckt hat, dann sozusagen die Rentenversicherung in der Tasche hat. Aber genau andersrum ist es der Fall. Die Marge, sag jetzt mal, in einem an einer Currywurst, sind wir wieder bei der Currywurst, die Marge, die Gewinnmarge an einer Currywurst ist prozentual sicherlich um ein Vielfaches höher wie einem 3-Sterne-Menü.
Wir nähern uns so langsam der Christian Bau Currywurst-Kette an, einem Imperium. Ja, ich meine, gut, andere Fußballer haben den Mangaldöner oder was weiß ich. Also warum denn nicht? Ja, mit einem prominenten Namen kann man ja auch Geld verdienen. Aber wenn du jetzt das sagst und du sprichst dieses Thema Geld auch ganz offen an, was kostet denn ein Menü? Was muss man als Gast letztens einrechnen bei dir? Und wie ist es bei dir nach 20 Jahren 3 Sterne? Bist du Millionär?
Oh, also Besitzmillionär auf dem Konto? Ganz bestimmt nicht. Ne? Also um vielleicht den letzten Teil erstmal zu beantworten. Ich bin ein Mensch, der, also ich gebe natürlich nur das Geld aus, was ich habe. Und natürlich habe ich auch eine gewisse Altersvorsorge im Blick. Meine Generation sicherlich irgendwann mal gelernt, auch von den Großeltern und Eltern. Also von dem her gebe ich nur das Geld aus, was ich habe. Aber ich kann von mir natürlich mit Fug und Recht sagen, dass ich sehr viel Geld ausgegeben habe. Also einfach unglaublich viel Geld ausgegeben habe, immer für Essen und Trinken.
Ja, aber du hast vorhin von der Champions League gesprochen, weißt du? Und all die Jungs, die da auf dem Platz stehen, das sind alles Millionäre.
Ja.
Mit 21, mit 19, mit 24, also spätestens, ja, sind das Millionäre. So, du bist Koch, spielst seit 20 Jahren Champions League und du musst lachen, wenn ich dich frage, ob du Millionär bist.
Spürst du den Unterschied? Also, um die Frage nochmal ganz klar zu antworten, nein, definitiv nein. Also, meiner Frau und mir, uns geht's gut. Wir können uns sicherlich 2-mal im Jahr einen Urlaub leisten. Wir fahren auch ein ordentliches Auto. Aber wie ihr seht, ich setze ja vor euch, ich trage keine 10.000 Euro Uhr. Ich bin ganz normal gekleidet. Ich trage jetzt keine Jeanshosen für 1500 Euro und irgendwelchen Designerschuhe, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch, der extrem hart für das, was er verdient, arbeiten musste und auch muss. Aber ich fühle mich aufgrund der Situation, in der ich bin und was ich alles erleben durfte, durch meinen Beruf, das ist ganz wichtig, durch meinen Beruf erleben durfte und wie ich auch weltweit, wenn ich unterwegs bin, behandelt werde, fühle ich mich wirklich sehr überprivilegiert und ich bin so jemand, der dankbar ist und das sage ich jetzt nicht irgendwie aus irgendwelchen religiösen Hintergründen oder weiß ich was, sondern ich bin einfach dankbar, jeden Tag gesund aufstehen zu dürfen und das erleben zu dürfen, was ich erlebt habe und für wen ich alles gekocht habe und für mich ist das oberste Maxim, selbst gesund und glücklich zu sein und die Lieben, die um mich herum sind, ebenso. Aber auch eine ganz große Aufgabe in meinem Leben besteht einfach darin, andere Menschen durch unsere Arbeit glücklich zu machen. Und das ist keine Floskel, sondern das ist mein Antrieb. Mein Antrieb ist heute nicht mehr, nach irgendwelchen Auszeichnungen zu frönen oder nochmal einen Orden umgehangen zu bekommen oder irgendwelche Auszeichnungen für mich neu zu erschaffen, sondern für mich geht es einfach darum, jeden Abend ein gut besuchtes, gut belegtes Restaurant zu haben und die Menschen, die ich dann am Schluss verabschiede, zwischen 23 Uhr und 24 Uhr, dass ich da ein Leuchten in den Augen sehe und ich sehe, hey, ich habe den Leuten gemeinsam mit meinen Mitarbeitern heute Abend ein abendfüllendes Programm beschert und ich habe die Leute glücklich gemacht und die werden vielleicht noch ein paar Tage, Woche, Monate oder vielleicht Jahre an diesen Abend zurückdenken und für den einen oder anderen ist es vielleicht sogar geschmacklich ein Eichessen gewesen, wo man sagt, okay, hey, ich kann jetzt ein Essen neu definieren oder Produkte neu definieren, Stichwort Spargel.
Und es ist tagtäglich harte Arbeit und das auch für dich. Ich habe dich jetzt so wirklich kennengelernt. Du stehst jeden Tag mit in der Küche. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, du hast, ich glaube, in den 20 Jahren irgendwie 7000 Services nicht einen verpasst. Du knackst den Hummer selber und so weiter und so fort. Ich möchte so ein bisschen auf den Service und auch auf den Druck, der eigentlich tagtäglich auf einem lastet, zu sprechen kommen. Wie empfindest du heute einen Service? Genießt du es noch, am Pass zu stehen und wirklich selber auch zu schicken?
Also ich bin mit Leib und Seele Koch und ich gehe jeden Tag, ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, auch das ist keine Floskel, ich gehe jeden Tag mit Freude zur Arbeit. Und ich meine, wenn ich natürlich ein Team und junge Menschen um mich herum habe, wo mir das Menschliche auch liegt und wo ich Freude habe und wo ich auch Fortschritte sehe innerhalb des Teams, dass da Entwicklungen stattfinden, sowohl im fachlichen als auch im menschlichen Bereich, weil das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, habe ich noch eine größere Freude. Und ich verarbeite gerne die Produkte und ich filetiere genauso gerne meinen Fisch, wie ich es vor 20 Jahren gemacht habe. Und ich sehe das ein Stück weit als moralische Verpflichtung gegenüber meinem Arbeitgeber, gegenüber meinen Mitarbeitern, aber auch natürlich vielmehr noch gegenüber meinen Gästen, jeden Tag hier zu sein, weil ich weiß, wie enttäuschend es ist, manchmal viele Kilometer zurückzulegen oder vielleicht eine Flugreise zurückzulegen und ein Restaurant zu besuchen mit großen Erwartungshaltungen, die dann vielleicht nicht erfüllt werden oder man auch vielleicht das Foto mit dem Chef dann nicht bekommt. Also heute ist es ja gang und gäbe, dass alles fotografiert wird. Auch ich werde jeden Tag mal fotografiert, wo mich Kunden, Menschen, Kollegen um ein Foto bitten und ich weiß, wie sich jetzt ein junger Koch fühlt, der vielleicht lange auf dem Besuch auf Schloss Berg gespart hat, an einem Sonntagabend hier sitzt und er reist aus Österreich an, ich nenne jetzt nur Beispiele, sitzt dann hier, ist dann voller Freude und genießt dann das Essen, kann das vielleicht gar nicht so richtig einschätzen, was da abgeht. Und dann sagt er, jetzt möchte ich den Chef noch sehen und möchte vielleicht ein Erinnerungsbild mit ihm. Und dann heißt ja, der Chef war heute gar nicht im Haus. Und dann sind die Leute einfach enttäuscht. Und dann ist das Essen auch nicht mehr die Wertigkeit gegeben, wie vielleicht sich vorher im Kopf abgespielt hat. Und das möchte ich einfach alles umgehen. Ich habe eine moralische Verpflichtung, wie gesagt, gegenüber meinen Mitarbeitern, gegenüber meinem Unternehmen, aber allen voran gegenüber den Gästen. Die haben das Recht, wenn sie hier Geld bezahlen für die Leistung, die erbracht wird, haben sie davon auszugehen, dass der Chef am Herd steht und sich auch persönlich um sie kümmert. Und wenn da Nachfragen, Probleme, Sorge, Wünsche da sind, dass ich auch mein Mann stehe.
Und du zeigst dich ja auch, ne? Also gestern war es zum Beispiel, also im Vorfeld, also du, bei der Begrüßung der Gäste stehst du vorne am Eingang auch. Ja. Hinterher kommst du wahrscheinlich auch ab und zu mal wieder raus.
Also ich mache keine Restaurantrunden mehr wie früher. Früher habe ich mir eine frische Kochjacke und eine schwarze Hose angezogen, andere Schuhe und bin dann von Tisch zu Tisch. Aber da wir halt ein relativ eng gestaltetes Restaurant haben, habe ich dann irgendwann mal Abstand genommen, weil du kannst ja nicht an jedem Tisch dich gesprächstypisch neu erfinden und kannst dann andere Dinge erzählen. Mhm. Sondern es geht für mich darum, den Menschen in die Augen zu blicken. Das kann im Vorfeld des Abends sein, also dass sie mich beim Betreten des Restaurants schon sehen. Da gehe ich manchmal durchs Restaurant oder begrüße die draußen im Foyer und sage Hallo, gebe dann jedem die Hand. Aber allerspätestens, wenn die Gäste das Restaurant verlassen, möchte ich doch den Leuten in die Augen blicken, um auch die Vibration zu spüren. Hatten sie einen schönen Abend? Haben sie sich wohlgefühlt? War alles in Ordnung? Es gibt ja auch Tische, wo vielleicht Probleme haben, wo gesagt haben, ja, ich habe mir das Gericht anders vorgestellt und dann kann man noch mal einen kurzen Austausch suchen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Gäste dann unzufrieden sind, aber die wollen halt einfach mit jemandem sprechen. Viele sind auch mitteilungsbedürftig, viele sind ja auch erfahrene Esser und wollen sich dann austauschen, wollen auch über die Philosophie oder über Produkte Spargels irgendwas lernen. Und
gibt, wo du das gerade ansprichst, gibt es viele Gäste, die auf diesem Niveau noch meckern? Also ich kann es mir nicht vorstellen, nach dem, was ich gestern erlebt habe, dass man da noch irgendwie was findet, worüber man meckert.
Also ich möchte da jetzt nicht zu viel preisgeben. Ich glaube, das verlangt auch die Diskretion. Aber sie ist einfach mal so, da wo viel Geld im Spiel ist, ist oftmals das Benehmen nicht so, wie es vielleicht die Dicke des Geldbeutels offenbaren sollte. Also oftmals ist so, dass Menschen, die viel Geld haben, manchmal auch ein sehr kontroverses Benehmen an den Tag legen oder Dinge von Menschen, also von den Dienstleistern fordern oder auch deren Arbeit nicht richtig wertschätzen oder vielleicht auch verbal als auch mit Gesten oder körperlichen Kontakten etwa eine Sprache sprechen lassen, die eigentlich nicht angemessen ist. Aber wie gesagt, ich möchte mich jetzt nicht hier hinsetzen, möchte da schimpfen. Aber es gibt es natürlich schon, dass man manchmal Dinge hier erlebt, wo man sagt, okay, eigentlich dachte man, man tut es für sehr zivilisierte Menschen, die eine gute Kinderstube genossen haben und muss sich dann was Besseren belehren lassen. Und das passiert leider Gottes in einer Zeit, wie sie jetzt im Moment ist, häufiger, weil die Zündschnur sehr kurz ist.
Hast du schon mal jemanden rausschmeißen müssen?
Also in den 27 abgelaufenen Jahren, wo ich jetzt hier Betriebsleiter bin, ja, natürlich.
Oft?
Nein, also man versucht immer das Gespräch oder die Diskussion
zu deeskalieren wahrscheinlich.
Ja, also ich bin, Sie müssen sich das so vorstellen, ich meine, wir haben Servicepersonal, also die Nina Mann, die ist jetzt seit 10 Jahren an meiner Seite, das ist eine erfahrene Frau, Mitte 30, die kann das natürlich sehr gut wegkommentieren, aber wir haben natürlich ein anderes Servicepersonal, die Mitarbeiter sind alle fachlich auf höchstem Niveau ausgebildet, aber da entstehen manchmal Situationen, wo natürlich ein 23-Jähriger nicht die Souveränität an den Tag legen kann, weil die Lebenserfahrung fehlt, wie jetzt ein 54-Jähriger, also sprich der Chef. Hinzu kommt natürlich der psychologische Moment, wenn natürlich ein Gast irgendetwas will, ja, zum Beispiel, er kommt rein und sagt, der Tisch gefällt mir nicht, ich möchte da hinten sitzen. Und der Servicemitarbeiter dann sagt, entschuldigen Sie bitte, der Tisch ist für 4 Personen vorgesehen. Das ist doch mir egal, ich möchte da hinten sitzen, das ist der schönste Tisch. Und dann entstehen Situationen, wo vielleicht ein 23-Jähriger gar nicht damit umgehen kann und der Kunde das auch komplett ausnutzt, diese Unerfahrenheit, die mangelnde Souveränität, aber auch die Jugendlichkeit des Mitarbeiters. Und dann haben die Mitarbeiter eine Anweisung von mir, dass es eigentlich immer so ist, dass wir die Mitarbeiter schützen, dass der Kunde in dem Fall ins Foyer gebeten werden würde und ich dann rauskomme. Und dann muss ich mich halt als Chef der Sache stellen. Ich bin aber zunächst einmal so, dass ich immer versuche zu sagen, jetzt setzen Sie sich hin, wie können wir Ihnen helfen? Ich lasse uns erstmal ein Gläschen Champagner bringen. Bitte genießen Sie doch mit Ihrer Frau erstmal ein Gläschen Champagner. Lassen Sie das alles auf sich wirken und wirklich mit ruhigen Worten, einem ruhigen Ton dann nicht noch Benzin ins Feuer zu gießen. Aber dann gibt es natürlich dann Menschen, die keine Ruhe geben und die natürlich dann wirklich es bis auf die Spitze treiben. Und ich habe dann auch schon mal das eine oder anderen in den, wie gesagt, abgelaufenen 3 Jahrzehnten dann gesagt, können Sie gerade mal ganz kurz aufstehen und mir folgen? Und dann gehe ich vor zur Eingangstür, mache auf und sage, schauen Sie mal, sind wir soweit? Ich muss Sie leider bitten, das Haus zu verlassen. Ja. Es hat dann auch schon Menschen gegeben, die dann an meine Chefs geschrieben haben, weil der Inhaber oder mein Arbeitgeber ist ein sehr bekannter Mensch hier im Saarland, ist auch ein großer Arbeitgeber. Ist natürlich so, dass dann alle diese Menschen mir meinen Chef kennen und sagen, ja, ich schreibe ihren Chef an und weiß ich was. Und wenn ich dann natürlich mit meinem Chef spreche, mit dem Herrn Ostermann, sagt da, Herr Bau, Christian, du hast da oben letztendlich die Verantwortung, wir müssen unser Personal schützen, wir müssen auch andere Gäste schützen, wenn das wirklich artige Diskussionen werden würden. Aber nochmal, in den abgelaufenen 27 Jahren kam das 5-mal vielleicht vor.
Lass uns das vielleicht auch nicht zu sehr vertiefen. Ich habe eher noch eine andere Frage in dem Zusammenhang, gerade mit diesen 7000 Services, ohne einmal zu fehlen. Du hast es im Vorgespräch gesagt, auch nicht, als deine Töchter auf die Welt kamen, auch nicht, als, ich glaube, es deiner Oma schlecht ging und so weiter und so fort. Und da gibt es 2 Fragen dazu. Zum einen, wie machst du das? Weil auch du musst ja mal krank sein oder sowas, ja? Also, keine Ahnung. Und das zweite ist, als das bekannt wurde, da gab es keinen Applaus nach dem Motto, Mensch, der Typ ist wirklich, also der hängt sich rein und der gibt alles, sondern da gab es einen Shitstorm. Ja? Und offenbar ist es nicht mehr gesellschaftlich anerkannt, wenn einer mehr zu leisten bereit ist als andere. Was macht das mit dir?
Also es hat mich wenige Dinge so sehr getroffen wie genau dieses, ja. Also das jetzt gerade eben erzählte. Es war in der Tat so, das habe ich hier nicht über mich selbst gesagt, dass ich 7000 Service am Stück ohne zu fehlen in der Küche gestanden bin, sondern es wurde ein Bericht im FAZ-Magazin über mich geschrieben. Da kam der Feuilletorleiter, hat uns auch in der Küche besucht, hat die Atmosphäre aufgenommen, hat mit meinem Personal gesprochen, hat natürlich mehrere Interviewparts mit mir geführt und dann kam das irgendwann zur Sprache. Ja, ich bin seit 1998 hier, ich habe noch nie gefehlt. Da sagt er, ja, wir haben doch 2 Kinder. Und so, ja, die kamen beide zufälligerweise an Ruhetagen zur Welt. Ja,
ja, das ist praktisch.
Ja, das sind Gastronomiekinder. Genau, sehr gut. Sehr praktisch. Ja, dann hat er gesagt, ja, Familienfeiern. Habe ich gesagt, habe ich nie besucht. Ist bei Ihnen niemand verstorben? Oh doch, sind schon in der Familie viele verstorben. Ja, wie machen Sie das? Dann sage ich, ich gehe zur Beerdigung oder gehe ins Krankenhaus oder wie auch immer. Wenn Leute krank sind und schaue aber, dass wenn die Restauranttür um 19 Uhr aufgeht, dass ich am Herd stehe. Ja, das kann man doch nicht machen, habe ich gesagt, aber ich habe es gemacht. Ja, und Sie sind krank? Dann sage ich, ja, ich habe mir in einer Operation mal 2 Zehennägel ziehen lassen müssen, stand in der Küche. Ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt 2004, stand in der Küche, habe mich fit spritzen lassen, habe mich dann auf den Barhocker an den Pass gesetzt. Stand in der Küche, ich habe mich geschnitten, Notarztwagen war da, bis runter auf den Knochen, die haben mich getackert, verbunden, weitergekocht. Ist natürlich aberwitzig oder ist natürlich, manche Menschen reden dann sogar schon von unmenschlich, wie man sich so selbst wehtun kann oder über die Grenzen gehen kann. Für mich war das alles normal, sage ich ganz ehrlich, weil ich diese Passion in mir habe, das mit Nachdruck zu machen, was ich mache. Ich mache das auch mit großer Liebe und wenn ich dann mit dem verbundenen Finger da stand, das ging hier über einmal mit dem Daumen rüber und man hat wirklich den Knochen gesehen und dann standen die Notärzte bei mir in der Küche, wirklich am Samstagabend um 8 Uhr und habe gesagt, machen Sie das Ding zu, tackern Sie es, verbinden Sie mich, ich muss da weiterkochen. Das war für mich gar kein Thema und am Sonntagmorgen bin ich ins Krankenhaus und da wurde es richtig gemacht, aber es war für mich in dem Moment gar kein Thema. Und ich habe einfach weitergespielt, wie Schweinsteiger weitergespielt hat im Weltmeisterschaftsfinale Deutschland gegen Argentinien, dass er hinterher ein halbes Jahr ausgefallen ist, war dann wieder ein anderes Papier gestanden. Aber ich sehe das als Verpflichtung und es wurde darüber berichtet. Meine Webagentur, die mein Instagram-Profil und Homepage gestaltet, hat es dann aufgenommen, hat es dann nochmal gepostet, also hat im Prinzip das, was in der FAZ drin stand, nochmal wiedergegeben und dann kam ein Shitstorm aus Bereichen der Gastronomie, natürlich von deutlich jüngeren Menschen, wie ich es bin, die nicht die Leistung oder das, was geleistet wurde, im Vordergrund gesehen hat, sondern die den Spieß sofort umgedreht haben und gesagt haben, wie kann ein Mensch sowas von sich fordern, das ist kein gutes Vorbild, das ist auch krank zur Arbeit zu gehen oder das, was er von sich verlangt, verlangt er sicherlich von seinen eigenen Mitarbeitern auch und er tut die alle kasteien und tut die natürlich alle in eine Zwangsjacke und. Und auf einmal habe ich mich so an die Wand gedrückt gefühlt, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, ich komme aus einer Generation, wo eigentlich wir nach einem Leistungsprinzip immer gelebt haben und wo man natürlich auch für eine gewisse Leistung oder für erbrachte Dinge gelobt wird. Und ich dachte eigentlich, dass es sehr löblich ist, dass man, wenn man in 3 Jahrzehnten nie einen Krankenschein abgegeben hat und immer da war und natürlich auch über Grenzen gegangen ist, dass es eigentlich, wie gesagt, nicht zu applaudieren ist, aber dass es zumindest anerkannt wird. Aber leider Gottes sind wir inzwischen in einer Gesellschaftsform angekommen, dass man dafür eher kritisiert wird. Und das hat doch sehr viel mit mir gemacht, sage ich, gebe ich ganz ehrlich zu.
Es gibt ja einige Unternehmer, die inzwischen auch über eher ja, leistungsfeindliche Einstellungen sprechen, die das auch ganz bewusst auch so sagen und die auch dann ganz klar sagen, okay, sie setzen gegebenenfalls auch in der Gastronomie ganz bewusst auf Mitarbeiter aus dem Ausland, aus Asien oder wo auch immer her. Wie siehst du das?
Also ganz kurz gesagt, wir sprechen inzwischen Englisch in meiner Küche. Hätte man mich vor 5, 6, 7 Jahren gefragt, ob das für mich vorstellbar ist, hätte ich das wirklich müde belächelt, hätte gesagt, was? Also wir sind hier mitten in Deutschland, Zentraleuropa und so weiter. Bei mir wird Deutsch gesprochen und ich habe nur deutschsprachige Mitarbeiter, also sprich Deutschland, Österreich, Südtirol und Schweiz. Inzwischen ist es so, ich sage es ganz ehrlich, das reicht uns nicht mehr. Also wir müssen uns allem öffnen und um es mal auf den Punkt zu bringen, im abgelaufenen Silvesterabend, was ja noch gar nicht so lange her ist, waren wir 10 ausgelernte Fachkräfte in der Küche, also 10 Köchen und Köchinnen standen bei mir in der Küche. Wir waren 3 Deutsche und 7 Internationale, also angefangen aus Südkorea, Singapur, Polen, Niederlande, Türkei, Schweiz, Österreich, ist alles dabei. Und inzwischen ist die Küchensprache in der Tat Englisch.
Da würde ich jetzt mal ganz kurz noch zu dem Thema kommen, was wir auch im Vorfeld mal angesprochen hatten, dass man, dass es ja aufgrund der deutschen Bürokratie auch sehr, sehr schwierig ist, an die ausländischen guten Fachkräfte ranzukommen. Du hast da ein schönes Beispiel gebracht bei einer Patissiere, glaube ich. Erzähl das mal vielleicht in kurzen Worten.
Ja, das ist ein Aberwitz, was da passiert ist. Also diese Patissiere arbeitet jetzt seit genau 4 Wochen für und mich. Also sie ist inzwischen da.
Nach 2 Jahren, oder?
Nach 23 Monaten hat es gedauert.
Wow.
Also es ist so, dass wir, meine Frau und ich, die letzten Jahre sehr viele Promotions gekocht haben in Asien. Also sprich, wir werden von Kollegen angesprochen für ein Vorhandsdinner oder wir werden von einer Hotelgruppe, Name irrelevant, angesprochen, um in ein namhaftes Hotel nach Hongkong zu kommen und 2 Galaabende zu machen. Da lernen wir natürlich sehr viele Fachkräfte von dem dortigen Markt kennen und herausgestochen hat 2019 eine junge Patissiere, die sich extrem gut mit meiner Frau verstanden hat. Wir haben in dem Restaurant 5 Abende gemacht und dann kurz danach hat sich die Sao, so heißt sie, bei uns beworben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben diese Bewerbung erst einmal ein bisschen verschoben, dann kam Corona. Und dann haben wir nochmal in Asien gekocht, dann haben wir wieder zusammen mit ihr gearbeitet, weil sie extra dahin gereist ist und darum gebeten hat, dass sie uns helfen darf, unentgeltlich. Es war ihr Anspruch, einfach für uns und mit uns zusammen diese Abende in Asien zu gestalten. Da hat sie gesagt, Chef Bau, es wäre doch so sehr am Herzen gelegen, sie möchte gerne, ihr großes Ziel und ihr großer Wunsch ist, nach Europa zu kommen, ob sie sich nicht noch einmal bei mir bewerben darf. Und da sage ich, Mensch, Sau, ich habe dich total vergessen. Und habe dann im März vor 2 Jahren wirklich die Bewerbung aufgenommen, habe die meinem Human Resource gegeben und wir haben das dann der Ausländerbehörde gemeldet, haben gesagt, ja, hier ist eine Bewerberin, Patissiere, gebürtig in Singapur, singapurianischer Pass, ausgebildete Fachfrau, hat schon für Mandarin Oriental in Hongkong gearbeitet, hat schon in New York gearbeitet, also für mehrere namhafte Hotelgruppen, Swiss Hotel unter anderem auch gearbeitet, immer in der Patisserie, Fachbereich Desserts. Und die erste Aussage, die ich dann von der Ausländerbehörde bekommen habe, war für den deutschen Markt nicht geeignet. da keine deutsche Ausbildung und dann ging das halt durch diverse Stufen bis hin, dass dann ich natürlich den Sachbearbeiter mehrfach angerufen habe und also dann wirklich auch penetrant wurde und dann solche Aussagen kamen, ja, Sie haben doch ein deutsches Restaurant, für was brauchen Sie eine asiatische Patissiere? Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, wir sind kein deutsches Restaurant, wir sind ein französisch-japanisch inspiriertes Restaurant. Dann sagt er, er muss mal drüber nachdenken. Einen Tag später schickt er mir eine E-Mail. Also die wollen immer nonverbal kommunizieren, ja. Um sich es natürlich einfach zu machen. Dann hat sie gesagt, ja, wenn Sie da tatsächlich japanisch kochen, brauchen Sie ja niemanden aus Singapur. Und also da kamen so aberwitzige Aussagen und das hat sich halt hochgeschaukelt und dann haben wir nochmal Anträge gestellt und ich habe dann auch wirklich zu meinem Human Resource gesagt, wir lassen da nicht locker. Also das, ich möchte da ein Exempel statuieren und das kam dann irgendwann so weit, dass ich jemand aus der Politik hier sitzen hatte als Gast und ich habe das dann an dem Abend draußen im Foyer bei einer Tasse Tee erzählt. Und dann hat mir die Person, das war eine Dame, ich nenne jetzt den Namen und bewusst nicht, aber dann gesagt, hören Sie zu, Herr Bau, kann Ihnen jetzt den Ratschlag geben, geben Sie doch einfach mal ein Zeitungsinterview. Dann wird vielleicht der ein oder andere Politiker, der dann vielleicht die Obhut über die Ausländerbehörde oder wie auch immer hat, vielleicht ein bisschen hellhörig. Und dann war es in der Tat so, ich bin nicht den Weg über die Zeitung gegangen, sondern ich habe einfach mal meinen Unmut in meinem Instagram-Profil ich habe dann offengelegt und habe dann ein geschwärztes, namengeschwärztes, ein Sachbearbeiter geschwärztes Formular abfotografiert und habe das in meinem Urlaub im Übrigen dann in mein Instagram gestellt. Habe eigentlich gesagt, wo sind wir hier angelangt in Deutschland? Bürokratie, Überbürokratie und dann eine Argumentation, wie ich sie gerade eben genannt habe, die hanebüchend ist. Und dann sind Dinge in Kraft oder ins Rollen gekommen, die ich hier gar nicht wiedergeben kann, weil ich keine Personen diffamieren möchte und weil ich auch gar nicht zu sehr in die Tiefe reingehen kann. Aber natürlich wurde dann auch sofort Spiegel, Stern und so weiter aufmerksam. Da hat dann sofort innerhalb von 24 Stunden wollte der Spiegel exklusiv ein Interview mit mir haben, was ja auch stattgefunden hat. Aber auch das habe ich sehr moderat kommentiert und spätestens dann, als es beim Spiegel war, war es natürlich auch in der Staatskanzlei.
Aber das wird der schöne Halligalli gewesen sein da drüben in der Ausländerbehörde. Also die werden ein hochinteressantes internes Meeting gehabt haben zum Thema Eskalationsverfahren und solche Sachen.
Aber bedeutet das, dass du jetzt, wenn du wieder jemanden aus Singapur oder sonst woher haben möchtest, dass es jetzt vielleicht schneller geht?
Oder gar nicht mehr.
Vielleicht? Ja, genau. Also ich nenne es mal so, ich habe vielleicht jetzt ein oder zwei Telefonnummern, wo ich weiß, die ich anrufen muss. Ich nenne es mal so. Ja. Aber wir sind in Deutschland, wir müssen Dinge einhalten. Ich kann ja nichts an der Behörde oder an einem Ministerium oder weiß ich was vorbeitun, sondern ich kann mir höchstens Hilfe rufen, Hilfe herbeirufen an mir. Und das funktioniert jetzt hoffentlich besser.
Hat denn die Geschichte ein Happy End? Also ist Sau jetzt bei dir?
Die Sau ist seit 4 Wochen bei mir.
Seit 4 Wochen?
Seit 4 Wochen bei mir. Na, also es hat genau 23 Monate gebraucht, bis die Genehmigung da war. Und dann, jetzt ich rede jetzt von jemand aus Singapur. Singapur hat den stärksten Pass der Welt.
Ja, ja.
Den stärksten Pass der Welt. Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Ländern, wo man vermuten könnte, dass vielleicht Terrorismus oder irgendetwas herrscht oder Menschenrechte nicht eingehalten werden und. Ich rede von Singapur. Das ist ein hochzivilisierter Staat mit großem Finanzmarkt und sehr guter Gastronomie. Und man kann eigentlich mutmaßen, dass auch die Mitarbeiter, die auf dem hiesigen Markt in Singapur arbeiten, dass sie ein bisschen kochen können oder ein bisschen was von Schokoladeverarbeitung in dem Fall verstehen. Und ich muss jetzt auch sagen, die Sau ist seit 4 Wochen da. Ich hatte ja schon mit ihr in Asien mehrfach gearbeitet, meine Frau ja auch, Seite an Seite, Schulter an Schulter. Wir wussten ja, was die Frau kann und es führt sich jetzt hier fort. Die ist jetzt noch in ihrer Einarbeitungsphase, aber nach 4 Wochen kann ich schon sagen, das ist ein Segen für unser Haus.
Ich merke schon, wir schweifen immer wieder so ein bisschen ab. Wir sind ja auch jetzt schon fast bei einer Stunde, aber das ist heute, finde ich, persönlich egal, weil du hast so viele schöne Sachen zu erzählen. Und ich möchte jetzt auch auf ein anderes Thema nochmal zu sprechen kommen. Um mit 3 Sternen zu kochen, Christian, braucht es viel mehr als nur den schönsten Steinbutt, den besten Trüffel. Es braucht vor allem ein Team. Darüber haben wir schon gesprochen, das perfekt harmoniert. Nimm uns doch mal gedanklich mit in die Küche. Wie läuft das bei euch ab tagtäglich? Wie funktioniert das? Der Tag.
Also zunächst einmal sind wir ja, also wir sind in der Regel 9 Mitarbeiter in der Küche, alles ausgelernte Fachkräfte. Wir bilden in der Küche nicht aus. Wieso? Weil es natürlich die Endstufe des Kochens ist. Und ich denke, für eine Ausbildung sollte man erstmal eine Basis erlernen. Ja, und ich glaube, da sind wir ganz einfach weit davon entfernt. Deswegen bilden wir in der Tat in der Küche nicht aus. Es sind 9 ausgelernte Fachkräfte, die an 5 Posten verteilt sind. Wir haben den Beilagenposten, die sich um Gemüse und Beilagen kümmern. Wir haben die kalte Küche, die sich um die Vorspeisen kümmern und um die ganzen Dinge drumherum, Käsewagen und so weiter. Wir haben die Patisserie, wo jetzt auch die SAO arbeitet, ja, die sich ausschließlich um Brotbacken und um die Süßspeisen kümmern. Und dann gibt es den Saucier und den Poissonnier, also den Fisch- und Fleischposten. Das ist alles ganz traditionell aufgeteilt. An jedem Posten arbeiten in der Regel 2 Mitarbeiter, außer am Fleischposten. Ja, da ist es so, weil Fleisch bei uns eine untergeordnete Rolle spielt, steht nur ein Mitarbeiter da. Diese 9 Menschen sind immer zur gleichen Zeit da. Sprich, wir kommen gemeinsam, wir gehen gemeinsam, wir putzen gemeinsam, wir bringen den Müll gemeinsam runter. Das ist ein absolutes Teamwork.
Das machst du auch mit selber?
Ja. Also ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht.
Nee, das glaube ich dir. Also wenn du das sagst, glaube ich dir das. Also ja. Aber es ist.
Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an und ich sage das jetzt nicht aus Werbegründen, um junge Menschen für mich zu gewinnen oder Werbung für unser Haus zu machen, aber ich putze auch den Grill.
Nein, aber ich sage das deswegen, weil, weißt du, wir haben es vorhin von der Champions League, von Fußball. Ich weiß nicht, ob Harry Kane seine Fußballschuhe selber putzt oder ob er seine Trikots putzt.
Tut er sicherlich nicht, aber ich bin kein Fußballstar, ich bin Handwerker. Okay. Also ich definiere mich darüber, dass ich genauso mitarbeite wie alle anderen Mitarbeiter auch. Natürlich schließen sich diverse Reinigungsarbeiten für mich aus. Wieso, kann ich aber auch ganz einfach sagen, weil ich natürlich abends dann nochmal eine frische Kochjacke anziehen muss und die Gäste verabschiede, haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen. Und ich meine, wenn du natürlich dann dastehst und bist von oben bis unten eingesaut oder hast fettige Haare, dann kannst du dich ja, bist ja gar nicht mehr repräsentabel. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich bringe mein Brett zur Spüle, ich mache meinen Posten selber sauber, ich mache die Grillplatte sauber, auf denen ich den Grill, die Fische grille oder die Meeresfrüchte grille. Mache ich alles mit, ja, und ich sage immer, ich kann natürlich nur das von meinen Mitarbeitern abverlangen, was ich selbst bereit bin, auch zu geben. Und das hat ja auch was mit der Anwesenheit zu tun, wenn ich erwarte, dass meine Mitarbeiter jeden Tag pünktlich sind, dass sie auch vielleicht das ein oder andere Mal über Grenzen gehen. Und ich rede jetzt nicht, wenn jemand schwer krank ist, dass er nicht zum Arbeiten kommen muss, sondern es ist eine Einstellungssache, ja, und ich meine, ich muss als Führungskraft vorangehen und ich kann nur Mitarbeiter mitnehmen, die ja inzwischen auch meine Kinder sein könnten vom Alter. Meine Töchter sind Mitte, Ende 20 und ich habe Köche drin, die sind 22, ja. Und ich muss die auf diese Reise mitnehmen, muss die motivieren, muss es auch unterfüttern durch eigene Taten. Und da wird viel auf Kommunikation gesetzt, auf relativ flache Hierarchien. Und natürlich sage ich, ich bin in einer ganz privilegierten Situation, dass ich meine liebe Frau, liebevolle Ehefrau, einen liebevollen Menschen an meiner Seite habe, mit dem ich tagtäglich Schulter an Schulter arbeiten kann. Nicht nur extrem gewissenhaft und auch vertrauensvoll, sondern dass sie natürlich auch jemand ist, der extrem gut nicht nur kommunizieren und organisieren kann, sondern sie entschärft natürlich auch unglaublich viele Situationen, wo vor 10, 15 Jahren vielleicht, ich sage es nicht, eskaliert werden. Aber in der Zeit, wo der Michael Selz, der gerade vorhin angesprochen ist, bei mir gearbeitet hat, da war ich definitiv noch ein anderer Mensch, hochemotional und auch natürlich immer mit dem Kopf voraus und Blick nach unten. Und heute weiß ich natürlich, dass man Menschen nicht mehr organisieren und führen kann, wie vor 15, 20 Jahren noch, sondern dass die Ansprache an diese jungen Menschen eine andere sein muss. Aber ich.
Wie hat sich denn konkret dein Führungsstil auch verändert? Ich meine, du kommst auch dich ja aus der Generation, die es noch erlebt hat, dass man zur Strafe für versalzenen Spinat auch mal das Kühlhaus mit der Zahnbürste schrubben musste. Das gibt's nicht mehr, aber das gab's mal. Ist das richtig?
Nicht bei mir hier auf Schlossberg, aber das gab es. Ich musste das selber machen. Ich wurde auch am Ohr gezogen und wurde geschubst und da waren auch körperliche Übergriffe teilweise dabei und auch Beschimpfungen dabei. Und ich habe auch mit Küchenchefs gearbeitet, die nach Monaten oder nach Jahren meinen Namen nicht wussten, aber mir irgendwie eine Floskel an den Kopf geschmissen haben, hey, komm mal her, gib mir das, bla bla bla, und haben dann irgendwie doch einen Kraftausdruck hinterher geschmissen, ja, das aus dieser Generation von Köche-Ausbildung oder von Köche-Dasein komme ich natürlich noch.
Ja. Und wie hast du dann selber dich weiterentwickelt, dass du es nicht genau so machst, wie du es gelernt hast?
Also ich bin ganz ehrlich, als ich hier angefangen habe auf Schloss Berg, 1998, ich drück's mal so aus, war mit mir nicht gut Kirschen essen. Also ich war ein Bluthund. Also ich bin allem hinterher mit einer Akribie und einer, ich sag's jetzt bewusst auch, Aggressivität, latente Aggressivität. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, Klammer auf, ich habe nie Menschen beschimpft mit irgendwie Fäkalsprache oder Kraftausdrücken, und ich habe niemals im Leben jemand angefasst. Also ich habe nie jemanden an die Wand gedrückt oder geschlagen oder weiß ich. Ich habe auch nie Pfannen geschmissen oder Teller, das habe ich nie gemacht. Ja. Aber ich habe natürlich die Leute extrem unter Druck gesetzt, weil ich aus einer Generation kam oder aus einer Generation bin, wo man sich selbst vorgestellt hat, wenn die Menschen in Angst leben, funktionieren sie. Und ich musste einfach lernen, dass ein gewisses Arbeitsklima, eine gewisse Freundlichkeit, auch Danke, Bitte zu sagen, eine gewisse Vibration, die in der Küche herrscht, dass man gerne zur Arbeit kommt, dass die Musik im Hintergrund läuft, dass die Ansprache, überhaupt auch Kommunikation, dass jeder Mitarbeiter alles weiß. Früher dachte ich ja, ich muss nur mit den 2 oder 3 Obrigen in der Küche mit mir zusammenreden und alle anderen haben gar keine Daseinsberechtigung, außer dass sie helfen sollen. Ja. Und ich bin da mit einer Härte vorgegangen, die, ich sag's mal so, wenn ich das heute noch ausleben würde, vor 27 Jahren hier angefangen habe, wäre ich am Wochenende wahrscheinlich allein in der Küche. Das würde selbst meine Frau nicht mitmachen, die aus einer ganz anderen Generation stammt. Es ist ja bekannt, dass meine Frau ein paar Jahre jünger ist wie ich. Und ich musste ganz harsch lernen, dass sich das von Tag zu Tag bessert, dass ich dass es für mich auch Grenzen gibt, für mich als Mensch. Ich dachte immer, es ist Vorbild genug, da zu sein und der tolle Chef zu sein und ja, kraftvoll zu sein. Aber wir kamen dann immer mehr die neue Zeitrechnung, wo natürlich dann eine ganze andere Menschenführung an den Tag gelegt werden musste. Und das musste ich selbst erlernen. Das war für mich auch nicht leicht. Aber ich muss heute ganz klar sagen, und das sage ich mit dreifachem Ausrufezeichen, es lässt sich besser damit leben. Ich musste das erkennen. Und der größte Faktor hat sicherlich meine jetzige Ehefrau gespielt, die mich immer runtergeholt hat, immer gesagt hat, hey, halt dich mal ein und hey, so kannst du mit den Leuten nicht sprechen und hey, denk mal drüber nach. Und ich habe mir auch gelernt, selbst wenn es zu 100% berechtigte Kritik war, die ich an einem Mitarbeiter hätte üben dürfen, geh erstmal nach Hause und schlaf mal drüber und sprich vielleicht mit mir zu Hause auf der Couch nochmal darüber, was sie auch für eine Sichtweise des Eklats in der Küche hat. Ja. Und hat sie gesagt, du hast schon mal überlegt, der Junge, der hat gerade Liebeskummer und das. Und Shell kommt noch dazu und du weißt doch, vor 2 Monaten hat das Auto zu Schrott gefahren und dem geht so viel durch den Kopf. Und denk doch mal drüber nach, der hat so viele Gedanken und dem ist jetzt halt dieser Paler passiert. Und wir haben es doch nochmal gerade gebogen und jetzt komm doch mal runter. Ja. Und dann gehst du am nächsten Tag in den Betrieb, holst dir vielleicht den Mitarbeiter unter 4 Augen, was es früher nie gegeben hat, sondern früher hat es halt immer Ansagen gegeben. Vor allem, da wurden die Leute auch, also in dem Fall ja auch denunziert, weil vor allen Leuten wurde man bloßgestellt, wenn man einen Fehler gemacht hat oder wie auch immer, ja. Und jetzt ist es halt so, dass man erstmal darüber schläft und am nächsten Tag den Mitarbeiter holt und dann ihm natürlich dann mit ruhigen Worten auch den Fehler aufzeigt, den er gemacht hat, ihm auch ins Gewissen redet, aber auch natürlich sagt, hey, ich weiß, in welcher Situation du gerade bist. Du hast jetzt vielleicht gerade, deine Mutter ist krank und wie gesagt, Autounfall gehabt und weiß ich was. Ich verstehe das alles. Ich habe auch Nachsicht, aber bitte pass auf, wir müssen daran arbeiten, dass es nicht nochmal passiert. Und vor 10 Jahren wären solche Gespräche in meinem Kosmos undenkbar gewesen. Da war nur so Härte, Härte, Härte. Und natürlich auch, wenn die Härte nicht mehr gereicht hat, man muss den Mitarbeitern Angst machen. Und mit Angst und Druck, dann funktionieren sie so richtig wie in den amerikanischen Army-Filmen. Und wenn sie unten liegen, dann nochmal eins obendrauf.
Der Drill Sergeant Christian Bau.
Genau.
Ein früherer Bullterrier, heute ein anderer Vierbeiner vielleicht. Was würdest du jetzt sagen? Eher der Bernardiner oder eher der Border Collie, der ganz schnell hin und her flitzt und die mit Blicken letztendlich seine Herde auch durch die Gegend, durch den Sumpf
Golden,
führt oder was auch
Golden immer? Golden Retriever, sehr familiär. Also eigentlich, wenn man jetzt auch die ganzen Erzählungen über Härte und auch vielleicht auch über das, wie ich über den Beruf denke und auch natürlich die ganze Strenge, die ich natürlich vielleicht heute gegenüber manchem noch als Aura habe, bin ich eigentlich trotz alledem ein unglaublich familiärer, ein harmoniebedürftiger Mensch, der eigentlich gar nicht drauf ausgelegt ist, dass es irgendwelche Diskussionen, irgendwelche unschöne Dinge, Situationen gibt. Ich bin eigentlich jemand, wie ich es vorhin ja schon mal erwähnt habe, der mit Freude zur Arbeit kommt und eigentlich den ganzen Tag auch freudig ist. Ja, und ich möchte, dass das eigentlich alle Menschen um mich herum sind. Und das habe ich inzwischen erkannt. Je besser das die Atmosphäre ist und je besser das Klima ist und je schöner die Musik ist, die in der Küche läuft, desto leichter lässt es sich auch arbeiten.
Christian, ich möchte gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Das ist, du hast gerade gesagt, du bildest nicht aus, aber irgendwie hast du dann doch ganz viele heute auch bekannte Sterneköche ausgebildet, die durch deine Schule hier gelaufen sind in den 27 Jahren. Verfolgst du so die ganzen Schüler?
Ja, natürlich.
Die hier waren?
Natürlich.
Und wer war das so, wenn ich fragen darf?
Ach, das sind ganz, ganz viele. Ich glaube, das sind der Joachim Jaud, der jetzt gerade vor 4 Wochen 2 Sterne bekommen hat in Österreich. Thomas Imbus, Dennis Feigs, Daniel Achilles, ehemaliger Koch des Jahres, Gourmio, 18 Punkte, 2 Sterne. Andi Vorbusch, der Spitzenpatissier. Ganz, ganz viele mit einem Stern, die hier durch die Schule gingen. Also ich glaube, wir haben uns einmal die Mühe gemacht, das zu zählen. Ich glaube, es sind 9 2-Sterner und um die 20 1-Sterner.
Ja, so haben wir es auch recherchiert. Also so um den Dreh kommt das hin.
Und wenn du jetzt diese 2 verschiedenen Phasen hast, einmal, ich sag mal, der Bullterrier, Christian Bau, der auch mit Angst gearbeitet, mit Druck gearbeitet, und dann eben der Golden Retriever, ja, der dank Sarah einfach ein bisschen stubenreiner geworden ist. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine, ja. Führen beide Wege zum gleichen Output an anderen, an neuen Sternen? Oder sagst du, es ist vielleicht sogar dieser menschlichere Christian Bau, also dieser Baulus, ja, im Vergleich zum Saulus, sogar noch erfolgreicher?
Das kann ich wahrscheinlich erst beantworten, wenn es vorbei ist. Ja, aber de facto ist, dass ich einen Anspruch habe, und der Anspruch ist dieser, dass ich ja nicht nur meine Gäste glücklich machen will, sondern letztendlich musst du ja auch schaffen, deine Mitarbeiter glücklich zu machen. Und was mir ein ganz wichtiges Anliegen heute ist, wenn ein Mitarbeiter das Haus verlässt, dass er zu schätzen weiß, was er hier gelernt hat, und das weiß er erst meistens, nachdem er auf eigenen Füßen steht, ja, zu sehen, Mensch, was habe ich da alles gelernt, was habe ich für einen Impact bekommen, mit welchen Produkten habe ich gearbeitet, mit wie viel Personal und Kollegen habe ich gearbeitet, also es war irgendwo auch schon Champions League, ja, das zu schätzen weiß. Aber genauso wichtig ist es mir heute zu sagen, mit den ganzen ehemaligen Mitarbeitern, ich freue mich unglaublich, wenn die mich anrufen oder mir eine WhatsApp schreiben, sagen, Chef, darf ich in 4 Wochen zum Essen kommen? Das ist für mich genauso wichtig wie eine Auszeichnung im Restaurantführer, weil ich weiß, dann habe ich alles richtig gemacht, dass ehemalige Leute wieder zurückkehren in den Ort, wo sie vielleicht viele, viele Stunden Blut schwitzen mussten, ja, also bildlich gesehen, ihr wisst, wie ich das meine, und wo sie natürlich mit mir durchs Feuer gehen mussten und über heiße Kohlen laufen müssten, aber sie wissen das zu schätzen, sie wissen auch mich als Mensch zu schätzen und kommen wieder zurück an den Ort und sagen, Mensch, es ist so schön, hier zu sein, hier habe ich so viel gelernt und das hat mir den Weg geebnet für meinen eigenen Erfolg. Und wenn ich das schaffe, die Menschen so auszubilden und dass wir ein reines, ja, Beisammensein haben, ja, oder dass wir uns auf Auszeichnungen vom Guide Michelin treffen, jedes Jahr kommen ja auch neue dazu und dann siehst du die Leute, dann sagen sie, Chef, lass uns ein Gruppenfoto machen, und die Gruppe wird immer größer und das ist dann für mich die größte Ehre, sage ich ganz ehrlich, Ich meine, wenn man natürlich vieles erreicht hat und viele Auszeichnungen bekommen hat, freut man sich natürlich immer. Ja, und das ist natürlich dann auch Bestätigung der Arbeit und das ist schön. Aber ob er mir es jetzt glaubt oder nicht, aber ich sage das wirklich auch doppelt unterstrichen. Ich freue mich heute über die Auszeichnung meiner Mitarbeiter mehr wie über eigene. Also wenn ich jemand habe in meinem Team, der Sommelier des Jahres wird, Restaurantleiter des Jahres, Next Generation Award oder sowas, ist die Freude für mich inzwischen in meinem Lebensalter größer, wie wenn ich selbst einen Award gewinnen würde.
Finde ich eine ganz tolle Aussage. Und ich glaube, so diese Einstellung. Ich würde jetzt gerne die Sarah mal befragen, weil wir haben so viel über Sarah jetzt gesprochen, also deine Ehefrau. Und wir haben die Möglichkeit, auch mit Sarah mal über dich zu sprechen. Vielleicht können wir sie mal ganz kurz mit ans Mikro holen.
Ja, schau, Sarah kommt gerade um die Ecke. Ich würde sagen, wir nehmen sie einfach mal spontan mit dazu. Sarah, komm zu uns an den Tisch. Ein Mikrofon haben wir noch. Herzlich willkommen hier am Tisch für drei, der jetzt ein Tisch für vier wird. Und ich glaube, Andreas, du hast an Sarah auch noch ein, zwei Fragen, weil wir sprachen gerade so ein bisschen über das Thema Führung und wie das abläuft und dass du so ein bisschen auch derjenige bist, der für diese ganzen zwischenmenschlichen Improvements so ein bisschen mitverantwortlich bist. Ja, der Christian hat dich gerade über den grünen Klee gelobt und ich glaube, das vertiefen wir noch ein bisschen, Andreas.
Wir hatten eben mit Christian auch drüber gesprochen, wie Christian vom Saulus zum Baulus gekommen ist und welche Rolle hast du dabei gespielt, Sarah? Also das würde mich interessieren. Du bist jetzt seit knapp 10 Jahren, glaube ich, hier im Unternehmen, im Restaurant tätig an seiner Seite.
Ja, ich denke, ich bin so ein bisschen das Verbindungsstück zwischen dem Küchenteam und ihm. Dadurch, dass ich mich halt doch nochmal anders mit den Jungs ein bisschen unterhalte. Die erzählen mir auch private Sachen, wenn sie Liebeskummer haben oder Kleinigkeiten, die so für den privat wichtig sind oder anfällt. Und ich glaube, manchmal so einem Chef den kleinen Stups zu geben und zu sagen, okay, dem Menschen geht's vielleicht heute privat oder persönlich nicht so gut, dann kann man dann nochmal ganz anders Einfluss drauf nehmen und Rücksicht drauf nehmen. Das sind ja oftmals Sachen, die ein Chef überhaupt gar nicht mitbekommt oder merkt.
Also bist du eigentlich die klassische Sous-Chefin, die, das habe ich ganz oft auch in meinem Werdegang erlebt, dass die zweite Person hinterm Chef irgendwie so der Ansprechpartner, die Mama ist für andere Themen und dass der Chef gar nicht alles wissen soll. Ne? Also, und da ergänzt ihr euch dann natürlich perfekt. Ne?
Ja klar, für uns, also in der Rolle, in der wir uns befinden, ist es natürlich super, weil ich kann das auf der einen Seite super machen, also fürs Team, dem Chef halt manche Sachen erklären. Ich kann aber auch manchmal genau das Gleiche vielleicht fürs Team machen und verständlich machen. Okay, vielleicht geht es auch mal dem Chef einfach nicht so gut oder so. Und ich glaube, da kann man sehr gut miteinander und untereinander Rücksicht aufeinander nehmen.
Ja, ich glaube, das ist perfekt.
Ja. Gleich ich dazu sagen muss, wenn wirklich persönliche Belangen da sind, die nicht an Dritte kommuniziert werden sollen oder sie hat da auch ein Feingefühl dafür, dass sie das nie, Dinge, die ihr anvertraut werden, dann sie dann zu mir kommt und sagt, stell dir mal vor, der Michael, der hat das und das und das am freien Tag verbockt oder weiß ich was, sondern sie behält wohlgemerkt die Dinge sehr diskret bei sich und weiß es auch dann einzusetzen, wenn es einzusetzen ist. Und manchmal reicht ja schon zwischen uns zwei ein Blickkontakt, wenn es um irgendwelche Dinge geht, um einfach Situationen zu entschärfen. Und da ist es natürlich für mich wichtig, dass ich eine vertrauensvolle Person an meiner Seite habe.
Lässt du dir denn auch was von Sarah sagen, also auf fachlicher Natur? Sarah hat noch nicht die Erfahrung, die du hast, logischerweise, aber sie ist wahrscheinlich...
Nicht die Erfahrung, ich meine, das ist eine hoch ausgebildete Köchin, die jetzt...
Das sollte nicht despektieren, einfach vom Alter her.
Ja, fast ein Jahrzehnt an meiner Seite ist, also sprich, fast ein Jahrzehnt 3 Sterne kocht und das jeden Tag, ohne einen Tag auch gefehlt zu haben, muss man auch sagen. Und also ich lasse mir immer mehr sagen. Es ist so und das sage ich jetzt auch gar nicht, weil ich sagen will, ich möchte von meinem Anspruch zurück, sondern es ist einfach, es hat was mit Respekt und Akzeptanz zu tun und ich glaube, das ist nicht nur für unsere Partnerschaft extrem wichtig, dass wir uns austauschen bis ins Detail, sondern das ist auch ganz wichtig, dass wir alles einander sagen können, dass wir keine Geheimnisse voneinander haben und dass wir sowohl fachlich, privat als auch menschlich immer auf Augenhöhe sind. Und ich möchte auch ganz klar und bewusst sagen, dass der Frauenanteil in unserer Küche immer, immer hoch ist. Also jetzt nicht nur, dass Sarah und auch die Vorgängerin von Sarah war auch eine Frau, die 3 Jahre da, die Anna. Also die letzten mehr als ein Jahrzehnt wird die Position des Sous-Chefs immer von einer Frau mitbegleitet in unserem Restaurant. Und das findet immer auf Augenhöhe statt, immer auf Augenhöhe. Und ich meine, wie gesagt, die Sarah ist ja eine der ganz wenigen Personen, wo ich nicht nur geschmackliches, blindes Vertrauen habe, sondern in jeglicher Hinsicht, auch im Einkaufen, allem drum und dran. Sie ist Entscheidungsträger mit hier drin im Betrieb. Sie ist eine der ganz festen Säulen.
Sarah, wie kriegt ihr das hin, dass ihr Beruf und Privat trennt? Also ihr seid eigentlich gefühlt, seid ihr 24 Stunden, 7 Tage, 7,24 seid ihr zusammen. Kriegt ihr das hin? Wie funktioniert das, ohne dass ihr euch irgendwann auch mal anbrüllt? Passiert vielleicht auch, aber keine Ahnung.
Also ich glaube, dass wir da gelernt haben, relativ gut mit umzugehen, dass wenn wir hier sind und wir da doch sehr fokussiert auch auf die Arbeit sind, drehen sich auch viele Gespräche um die Arbeit, um Gartechniken, um was wir heute Abend anders machen oder wenn wir VIP-Gäste haben, wie wir besonders mit denen umgehen oder wenn wir neue Gerichte entwickeln, da geht es halt wirklich sehr, sehr viel um das. Und wenn wir nach Hause kommen, dann ist es meistens so, dann spricht man nochmal einmal über den Tag, 5 bis 10 Minuten, wie es war, wie man sich gefühlt hat oder wenn irgendwas Besonderes passiert ist. Und dann legen wir aber auch relativ oder versuchen relativ schnell den Schalter umzulegen und dann auch wirklich private Gespräche nur noch zu führen, dass man dann sagt, so, jetzt ist Feierabend, jetzt kommen wir auch mal runter und jetzt wird auch nicht mehr über die Arbeit gesprochen und da haben wir es eigentlich gelernt, relativ gut mit umzugehen.
Hast du noch, Ulf?
Nein, ich finde es einfach eine coole Geschichte letztens von euch beiden. Also das ist wirklich auch beeindruckend, dass das auch so gut dann auch funktioniert. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall viel, viel Glück. Ich sehe, da hinten winkt schon wieder jemand. Ich glaube, du musst auch dann wieder rüber und dann auch entsprechend weitermachen. Ist es dann nachher wieder Service? Wir wollen jetzt nicht der Grund sein, dass quasi ihr den ersten Service verpasst nach 10 beziehungsweise 127 Jahren. Christian, von daher danke, dass du ein paar Minuten Zeit hattest für uns.
Sehr gerne.
Und wir würden dann den Christian noch ein bisschen weiterlöchern auf jeden Fall, ja?
Sehr gerne.
Danke, Sarah.
Danke. Ja, Christian, weißt du, wenn man dir zuhört, dann hat man auch das Gefühl, du bist ja schon auch ein totaler Nonkonformist. Also jemand, der seinen eigenen Weg geht, der seine eigenen Vorstellungen hat. Aber stimmt es wirklich, dass du in der Nacht beschlossen hast, nicht mehr französisch zu kochen, als du für genau diese Küche damals den 3. Stern bekommen hast?
Also das ist natürlich sehr medienwirksam, diese Aussage.
Das heißt, das stimmt so halb oder was?
So halb, ja. Das war natürlich eine Entwicklung.
Okay.
Eine Entwicklung. Also es ist ja so, wenn du als junger Mensch in ein Korsett gedrückt wirst und hast zu funktionieren, dann machst du das, was du gelernt hast. Du funktionierst wie ein Uhrwerk. Es war ein diverser Druck da von der Öffentlichkeit, von Journalisten, von Kollegen, von auch Erwartungshaltungen von Unternehmen. Und du musst halt einfach funktionieren, du musst liefern. Und irgendwann kommst du natürlich an den Punkt, wo du sagst, eigentlich mache ich das gar nicht mehr gerne und eigentlich spricht mein Herz eine ganz andere Sprache. Eigentlich möchtest du irgendwo anders hin, wenngleich du im Kern ein Ziel verfolgst und natürlich Träume hast, diverse Auszeichnungen, du hast diverse Geltungsbedürfnisse, die du ausleben möchtest, was einhergehend ja miteinander verbunden ist, der berufliche Erfolg und die Bedürfnisse nach außen hin zu strahlen und weiß ich was, ja. Aber sag mal, die Entscheidung wurde immer mehr in mir, hat es immer mehr gegärt und es reifte die Entscheidung, nicht mehr lange das machen zu wollen, was ich damals gemacht habe. Das hat was mit der Ausstrahlung des Restaurants zu tun, mit der Musik, die da lief, Tisch- und Tafelkultur, wie ich vorhin erzählt habe, mich nach dem Service umziehen zu müssen, also eine schwarze Buntfaltenhose an, ein Hemd an, Kochjacke an, schwarze Schuhe an, dann den Grüß August im Restaurant zu machen, Gespräche zu halten, auf die man nicht unbedingt Lust hatte, weil damals auch das Altersniveau der Gäste noch ein ganz anderes war. Und ich habe eigentlich gesagt, hey, ich bin 31, 34 Jahre alt, ich möchte auch nicht auch junge Gäste und ich möchte ein modernes Restaurant sein, wenn wir gleichwohl in alten Mauern das Restaurant haben, aber eigentlich stehe ich für Modernität und möchte was schaffen, was vor mir noch keiner geschafft hat, also geschaffen hat. Also, ich will ganz klar sagen, ich betrachte das, was ich tue, als Handwerk, aber viele sagen natürlich, es hat eine künstlerische Ader. Und jetzt, ich meine, das wäre jetzt genau dasselbe, wenn ich bei einem großen Maler hospitiert hätte und würde nur seine Art von Kunst nachmalen, ja. Und somit war es damals auch, ich habe nur das gemacht, was die Mentoren mir damals mit auf den Weg gegeben haben. Das war natürlich eine klassisch französische Küche, als ich das Restaurant hier damals eröffnet habe, 1998, war das natürlich auch so. Man hat gesagt, wir sind hier an der deutsch-französischen Grenze. Belgien ist nicht weit, also hat man Französisch zu kochen. Wir wollen Erfolg und die Reputation in den Restaurantführer. Was sind das für Restaurantführer? Natürlich alle französisch orientiert. Der Guide Gourmillot und der Guide Michelin. Also hat man sich selbst vorgemacht, man kocht Französisch, das ist das Heil und das Mittel dazu, um Erfolg zu haben. Man ist natürlich sehr steif aufgestellt. Die Kellner waren damals wichtiger wie die Gäste und hochgeschlossener wie die Gäste. Pavarotti und die drei Tenöre liefen hoch und runter. Und ich habe mich einfach in dieser Zwangsjacke nicht mehr wohlgefühlt.
Aber wie war das damals in 2005? Wie hast du das Team mitgenommen? Einer sitzt hier im Hintergrund. Michi Selz war 2005 auch in diesem Team. Wie hast du deinen Partnern auch im Background überzeugt? Und zum Beispiel Herrn Ostermann. Wie überzeugt man dann den Geldgeber am Ende auch?
Ja, erstens mal galt es ja, den Herrn Ostermann zu überzeugen oder ihm zu sagen, wie meine Gefühlswelt war, weil er dachte, oder das Unternehmen, auch die Chefin, die Frau Kleas, dachte, ja, wir haben dem Jungen ja alles zur Verfügung gestellt und jetzt ein Stern, zwei Stern, drei Stern, Aufsteiger des Jahres, zum ersten Mal Koch des Jahres 2004 im Feinschmecker, für den erfüllen sich ja alle Träume. Und genau das Gegenteil war ja damals der Fall. Natürlich, nach außen hin hat man immer gestrahlt und hat gesagt, ja Mensch, alles super. Aber in mir hat es halt rumort und ich war halt einfach innerlich zerrissen. Ich wollte was anderes tun, habe aber funktioniert. Und ich glaube, es galt erstmal das Unternehmen und den Chef zu überzeugen, den Herrn Ostermann zu sagen, Herr Ostermann, eigentlich ist es mir nach was ganz anderes. Und es war dann auch ein Gespräch unter vier Augen, unter Männern. Und als ich ihm die Hand drauf gegeben habe, weiterzumachen zu wollen, aber unter anderen Voraussetzungen, musste ich ihm nur eines versprechen. Er hat zu mir gesagt, Junge, nimm jeden Gast mit auf deine Reise. Und dann habe ich gesagt, Herr Ostermann, wir werden keine Gäste verkraulen, wir werden das so moderat umgestalten, Stück für Stück, nicht einen Bruch machen, sondern wir werden uns langsam neu erfinden. So habe ich ihm versprochen. Und ich glaube, den jungen Menschen um mich herum, sowohl in der Küche als auch im Service, den habe ich auch aus der Seele gesprochen, weil wir waren dann das erste Restaurant, wo dann irgendwann die Kellner keine Krawatte mehr trugen, wo hier Paul Kalkbrenner im Restaurant lief, Chill-Out-Musik, dann der nächste Schritt war, die Tischdecken von den Tischen zu nehmen. Wir waren dann das erste Spitzenrestaurant in Deutschland, wo keine Tischdecken mehr hatten, die aber heute wieder drauf liegen, ja, Umkehrschluss, weil man muss da einfach auch eine Sensibilität entwickeln. Wohin führen die Wege? Was möchten die Gäste? Wie ist denn die Erwartungshaltung? Damals war die Zeit reif, es anders zu tun. Heute ist wieder eine andere Zeit da und man muss dann auch sensibel auf die Gäste eingehen. Und das ist das, was der Herr Ostermann wollte, was ich auch, glaube ich, gemacht habe. Aber ich glaube, den jungen Menschen um mich herum, den habe ich aus der Seele gesprochen, sich einfach zu verjüngen, zu modernisieren und auch manche kamen ja aus großartigen Betrieben hierher, aus der Traube Tonbach oder aus dem Barreis. Und die waren halt eben nicht gewohnt, dass hier Paul Kalkbrenner im Restaurant läuft, ja. Sondern die waren halt große Klassik gewohnt, ja. Und für die war das auch dann auf einmal cool.
Inzwischen bist du ja ein Botschafter der japanischen Küche. Und auch wenn Japan sich immer noch irgendwie exotischer als Frankreich ist, japanisch inspiriert sind inzwischen immer mehr Sterneküche. Bleibst du dennoch deinem Stil treu und oder erleben wir irgendwann nochmal einen ganz neuen Christian Bau?
Also,
fände ich spannend.
Ja, wäre sicherlich spannend. Also, die einzigste Sache, die ich mir wirklich vorstellen könnte, wäre, hört sich jetzt ganz krass an und ich würde es wahrscheinlich manche einen erschrecken, italienisch zu kochen.
Italienisch?
Ja.
Auf also 3-Sterne-Niveau.
Ja. Also, das wäre wirklich was mich reizen würde, weil es halt einfach krass ist, weil es auch eine sehr produktorientierte, sehr reduzierte Küche ist und weil aber trotz der Reduziertheit und der Einfachheit der Küche die Handwerk ein ganz großes Rolle spielt. Also richtig Pasta zu machen, richtig gute Angelotti zu machen, braucht man einen richtig guten Teig. Der Teig muss dünn sein, die Füllung muss gut sein. Also weniger auf dem Teller und trotzdem großes Handwerk. Also das wäre nochmal ein Anspruch, aber nein, ich werde es nicht tun, weil ich sage, ich meine, diese Frage kommt ja des Öfteren nicht nur von Journalisten, sondern auch von Gästen. Ja, Herr Bau, erfinden Sie sich nochmal neu. Wisst ihr, ich brenne für meinen Job und ich brenne auch, dass bis zum Ende, bis zum letzten Tag, wo ich hier verantwortlich bin, für dieses Restaurant richtig gut zu machen. Aber ich denke und spüre auch langsam, dass ich natürlich im letzten Drittel oder sogar schon weiter meiner beruflichen Wegstrecke bin. Ja,
Jetzt wird es aber spannend, aber du willst jetzt aber nicht sagen, dass du die 20 noch voll machst und dann schon auf die Zielgerade einbiegst. Also 30 Jahre Christian Braun mit 3 Sternen sind schon ein Ziel, oder?
Ich weiß nicht, ob ich 30 Jahre schaffe. Also zunächst einmal ist natürlich festzuhalten, ich kann nur mein Bestes geben. Urteilen über uns tun andere.
Klar.
Institutionen wie ein Restaurantführer, Journalisten, aber auch natürlich Gäste. Darauf habe ich keinen Einfluss. Ich will immer mein Bestes geben und ich versuche und hoffe, dass ich bis zum letzten Tag, wo ich die Verantwortung trage, hier jeden überzeugen kann.
Ich formuliere die Frage anders. Das, was Andreas gestern erlebt hat, da habe ich noch 5 Jahre Zeit, um es nachzuerleben.
Definitiv.
Gott sei Dank. Sehr schön.
Also es ist so, ich sag das, ich plaudere da jetzt auch, glaube ich, kein Geheimnis aus. Also für mich, ein Nahziel oder das Ziel ist, bis zu meinem 60. Lebensjahr den Stand des Restaurants zu halten, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich spreche jetzt nicht keine Auszeichnung. Ne? Ich spreche jetzt keine Auszeichnung aus. Ich spreche jetzt auch bewusst kein Ranking aus oder weiß ich was. Nochmal, wir reden über Institutionen, über Restaurantführer und Menschen, die über uns urteilen. Aber ich keinen Einfluss drauf habe. Ich bin jedes Jahr dankbar, wenn wir den Stand halten können und wirklich ein Ziel und ich sage jetzt auch, eine Traumvorstellung wäre, mit dem, was unser Restaurant heute darstellt, diesen Stellenwert, den es hat, deutschlandweit, europaweit, weltweit, und das ist, glaube ich, ein großes Renommee, ein Respekt, den wir genießen dürfen, dass wir diesen Stellenwert halten können. 60 wäre ein Nahziel, dann ist es so, dass ich nicht nur einen wunderbaren Mensch an meiner Seite habe, sondern ja auch eine herausragende Köchin, also nicht eine gute Köchin, sondern eine herausragende Köchin, die, wenn sie ihr eigenes Restaurant hätte heute, aus dem Stand eine Wertigkeit schaffen könnte, die ich jetzt auch nicht in Maßeinheiten ausdrücken könnte. Ich könnte jetzt leicht so, die würde so viel Sterne und so viele Punkte geben, nach meiner eigenen persönlichen Einschätzung, das maße ich mir gar nicht an. Aber ich weiß, dass sie sicherlich zu den besten Köchinnen des Landes zählt. Die könnte ein eigenes Restaurant führen von ihrer fachlichen Kompetenz, von ihrer menschlichen Kompetenz allemal. Das ist eine absolute Powerfrau und ich bin jeglichen Maßen überprivilegiert, so einen Partner an meiner Seite zu haben. Und ich meine, das Unternehmen will hoffentlich die Strategie fahren, dass man weiter an diesem Konzept festhält. Das spricht auch im Moment gar nichts dagegen. Es wurde ja dieses Jahr Renovierungsarbeiten gemacht, es wurden Investitionen die letzten Jahre in die Küche getätigt. Wir haben eine komplett neue Küche. Wir haben das Foyer, die Aperitif-Lounge. Jetzt wird das Restaurant modernisiert. Also wird auch viel Geld wieder in die Hand genommen, zu reinvestieren. Und das würde man ja alles nicht machen, wenn man auch keine Ziele verfolgen würde. Keine
Perspektive hätte, ja.
Darüber hinaus sind wir mit Familie Ostermann in äußerst engem Kontakt. Das ist fast Familie, sage ich jetzt mal. Sarah versteht sich auch wunderbar mit unseren Chefs. Oder wir sind eine Familie, mehr oder weniger, ja, die Viktors-Familie. Und ich glaube zu wissen, dass es da eine Fortführung des Restaurants gibt. Und ich will noch bis 60 gerne kochen und danach könnte ich mir auch ein Patronat oder dass man beratend tätig ist oder irgendwas. Und dann kann ich auch den Golden Retriever mehr Zeit, den es übrigens heute noch nicht gibt, aber vielleicht bald geben wird. Ich sage jetzt mal so, ich merke natürlich auch schon körperlichen Verschleiß. Ich meine, wenn man das so exzessiv betrieben hat, den Job, was ja ein Knochenjob ist, keine sitzende Tätigkeit, sondern ja auch wirklich jeden Tag da steht und läuft und macht und Treppen rennt. Ich habe das sehr exzessiv bis jetzt betrieben. Ich merke aber inzwischen natürlich auch das ein oder andere Wehwehchen.
Schade, dass Sarah jetzt gerade hier nicht mehr sitzt, weil ich hätte sie sonst noch eine Frage gestellt. Und zwar, wenn du jetzt davon sagst, dass irgendwann gehst du vielleicht auch mal in die andere Position und Sarah übernimmt, was würde sie anders machen? Wie würde das Restaurant dann aussehen? In welche Richtung würde es gehen? Das kannst du vielleicht auch beantworten.
Ach, das kann ich nicht beantworten, nein. Also ich sehe die Gerichte, die sie kreiert. Also sie schafft ja auch Gerichte, die auf unserer Speisekarte, auf unserer Menükarte sind. Und ich mache da auch kein Hehl draus, dass sie die Gerichte macht. Ich poste sogar Gerichte auf Instagram. Und nicht nur eins, wo ich sage, kommt aus der Feder von Sarah, ja, und ich mache da auch gar keinen Hehl draus. Sag mal so, sie hat natürlich eine sehr intuitive, weibliche, feminine Art der Herangehensweise, Gerichte zu kreieren. Es sind natürlich teilweise femininere Tellerbilder, also sehr floral teilweise, sehr schön ausdekoriert, handwerklich sowieso auf allerhöchstem Niveau kreiert. Und es kann möglich sein, dass sie da die Richtung in eine deutlich weiblichere Art von Küche führen wird, wie sie zum Beispiel Anne-Sophie Pieck oder Claire Smith oder sowas. Ich glaube, das sind auch ihre Vorbilder, gerade speziell die Claire Smith, die wir ja auch persönlich kennen und auch sehr schätzen und eigentlich auch freundschaftlich sogar verbunden sind. Das sind, glaube ich, Köchinnen, an denen sie auch aufblickt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann so einen Charakter nimmt, wie die es vormachen. Und ich weiß zum Beispiel, dass sie auch sehr großen Wert darauf legt, dass die Atmosphäre im Restaurant sowohl vom Ambiente, von der Musik, von der Persönlichkeit des Anspruchs, Ansprache und Anspruchs von der Servicemitarbeiter sehr hoch ist. Die Bänke, die zum Beispiel, die halbrunden Bänke, die in unserem Restaurant jetzt hier stehen, auf der ich jetzt auch gerade sitze, das war ein ganz großer Wunsch von Sarah, weil sie gesagt hat, wir dürfen nicht nur freistehende Stühle haben, sondern wir müssen auch Atmosphäre schaffen, wo vielleicht mal ein Ehepaar wirklich nebeneinander sitzt, so ein Kisselchen hat. Also wie gesagt, so eine weibliche, sehr detailverliebte Art, sowohl in Küche als auch Ambiente. Und da ist alles stilsicher. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken.
Sehr schön. Ich glaube aber tatsächlich, dass Andreas, dass bei deiner Frage auch so ein bisschen mitgeschwungen ist, die Frage nach neuen Trends auch in der Spitzengastronomie. Was kommt da? Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, lieber Christian, bereitest du gerade 2 neue Bücher vor. Was genau erwartet uns da? Schreibst du die alleine? Machst du die mit Sarah gemeinsam? Und ist das dann tatsächlich Christians Bau, ist das dann Christian Baus große italienische Küche? Oder was kommt da auf uns zu?
Oder Currywurst. Rezept. Weder das eine noch das andere. Jetzt enttäusche ich euch.
Nein, das ist ja okay. Currywurst wäre ein kurzes Buch geworden, glaube ich.
Also der letztere Teil der Frage, Kochbücher, ja, in der Tat ist es so. Ich hatte über die Dauer der Zeit hier schon viele Anfragen, immer wieder von verschiedenen Verlagen, einfach mal ein Homecooking-Buch zu machen. Also ein nachvollziehbares Werk für den Hausgebrauch. Mhm. Was nicht heißt, dass da jetzt Kartoffelpüree und gestampfter Brokkoli drin steht, sondern natürlich Anspruch Produkte einer Sterneküche, aber so runtergebrochen, dass es für zu Hause nachvollziehbar ist, sowohl für ambitionierte Hobbyköche als aber auch natürlich viele Tipps, sei es Produkttipps, Beschaffungstipps, aber auch natürlich Kochtipps für den Hausgebrauch niedergeschrieben steht. Und ich habe jetzt in der Tat ist zum Anlass genommen, dass wir ja jetzt als Paar auftreten und auch ein Ehepaar sind, habe ich gesagt, wieso gehen wir denn nicht den Weg, dass wir sagen, wir machen ein Kochbuch als Ehepaar zusammen. Was ja nicht nur das ist ein Novum, also Sarah und Christian kochen für zu Hause, sondern es ist ja auch ein Novum, dass ein Ehepaar, ein Drei-Sterne-Restaurant am Herd steht. Ich glaube, in Deutschland würde mir kein anderes Ehepaar einfallen und weltweit weiß ich jetzt auch keins. Aber wir stehen ja zu zweit am Herd und das soll jetzt dokumentiert sein. Und wir haben uns entschieden, ein Homecooking-Buch zu machen. Also Sarah und Christian kochen für zu Hause. Die Rezepte sind alle geschrieben. Das sind über 60 Rezepte. Die werden gerade abfotografiert. Und dieses Homecooking-Buch erscheinen wird es im DK-Verlag. Wird im letzten Quartal des Jahres
klassisch erscheinen. Klassisch für Weihnachten.
Ja, wird erscheinen, wird auch zum bezahlbaren Preis mit vielen Tipps, Step-by-Step-Fotos, um Produkte zu verarbeiten, aber auch Beschaffungsquellen und so weiter.
Wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich, lieber Andreas.
Nee, du kannst ja kochen, aber das ist dann wirklich auch ein Buch für jedermann. Also auch zum Nachkochen.
Ja, definitiv.
Weil wenn ich mir die ganzen vielen tollen Kochbücher aller Sterneköche angucke, dann sind das ja oft ganz tolle Bilder.
Ja, oftmals so Leistungsnachweise.
Wo ich dann sage, okay, ich kriege das nicht hin. Ja. Ne? Aber das hört sich anders an.
Das hört sich anders an und das ist mit hohem Anspruch gemacht. Das wird man nachher sehen, wenn die Produktpalette natürlich der Leser sieht. Das sieht man schon. Also da wird es auch Hummer drin geben und es wird auch Jakobsmuschel drin geben, aber das sind halt eben Step-by-Step-Fotos, wie ich dieses Produkt zu bearbeiten habe, dass ich an das Hummerfleisch komme oder wie ich an die Jakobsmuschel komme.
Ja, aber Jakobsmuschel ist ja jetzt auch nicht so schwer, oder?
Ja, kann ich meine, man so okay, viel im Hausgebrauch glaube ich nicht, dass das frische Jakobsmuschel eine große Rolle spielt, ne? Wenn dann eher als TK-Produkt oder ähnliches, aber jetzt eine frische Jakobsmuschel oder einen frischen Hummer kocht man nicht jede Woche zu Hause.
Nein, das sicherlich nicht, aber es ist jetzt, ich finde von der handwerklichen Anspruch ist es nicht, dass es einen irgendwie völlig überfordert.
Also, nein,
wenn
nein,
das Produkt gut ist und du hast eine anständige Butter und eine Pfanne, genau, bist du schon mal recht weit.
Nee, man muss einfach dem Endverbraucher, dem Leser nahebringen, wie hat man dies, also ich will ja die Angst nehmen, wie habe ich dieses Produkt zu bearbeiten und ich möchte durch dieses Buch oder wir möchten durch dieses Buch die Angst nehmen, auch sich an solche Gerichte heranzuwagen oder Produkte heranzuwagen, aber dann auch immer so verarbeitet, kombiniert und letztendlich präsentiert, dass es für den Hausgebrauch ist. Es hat nichts damit zu tun, dass wir hier eine Persiflage unserer Küche von dem machen, was wir heute Abend servieren werden. Das zweite Produkt, das wird erst im Frühjahr nächsten Jahres.
Das zweite Buch.
Wird erst im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen. Es hat natürlich einen Hintergrund, einen Jubiläumshintergrund auch, wenngleich es nicht ein Jubiläumsband ist.
20 Jahre, drei Sterne, nehme ich an.
Das sagen Sie jetzt. Also ja, in der Tat, im November diesen Jahres jährt sich ja die Vergabe, oder ich sage es mal so, würde sich die Vergabe des dritten Sterns zum 20. Mal jähren. Am 3. November, Montag 2025, hätten wir dann Geburtstag sozusagen. Aber wir müssen jetzt erst einmal und wollen auch erst einmal die Erscheinung des nächsten Guides, der ja am 16. Juni erscheinen wird, erstmal abwarten. Wir hoffen und wünschen uns, dass wir den Stand halten können, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und dann wollen wir schauen, dann haben wir eine Jährung des 20. Mals. Was nicht heißt, dass es 20 Mal gedruckt ist. Durch Corona hat es ja eine kleine Verschiebung gegeben, aber der Jahrestag würde sich zum 20 Mal jähren und dann wären wir erst das zweite Restaurant in der Republik, der das überhaupt geschafft hat, nach Harald Wohlfahrt in der Schwarzwaldstube, auch ununterbrochen mit einem Küchenchef an einem Stück 20 Jahre diese Klassifizierung zu halten. Und das ist natürlich dann auch Anlass genug, um zu sagen, wir präsentieren den aktuellen Stand unserer Küche aus den letzten Jahren, aber auch mit einer speziellen Sparte, wo wir sagen, wir blicken auf 20 Jahre zurück. Gibt das so
eine kleine Zeitreise wahrscheinlich, ne?
Genau, wir machen Signature-Dishes aus 20 Jahren, die wir ganz einfach nochmal neu interpretieren, neu anrichten. Aber für den Verbraucher, für den Leser, für die Köche, Jungköche, Hobbyköche und auch Küchenchefs wird es dann so sein, dass es sicherlich ein Bildband und Rezeptband sein wird, der so in Deutschland noch nicht erschienen ist. Also wir versuchen schon das ganz Besondere.
Was wird denn der Signature Dish von 2005 sein? Was war der erste?
Signature Dish von 2005, ich habe es jetzt gerade nicht abrufbereit, aber es dürfte eigentlich das Effilochet von Taschenkrebs mit gegrillter Wassermelone und Dashi-Gelee sein.
Und der grüne Spargel ist auch mit dabei?
Der grüne Spargel müsste Jahreszahl 2011 gewesen sein.
Aber er ist mit dabei.
Der grüne Spargel ist mit dabei, definitiv.
Wenn wir über die Branche reden, über Trends und neue Entwicklungen, dann müssen wir auch über Themen wie Vorkasse zum Beispiel sprechen. Ihr verlangt aktuell hier bei euch im Restaurant 250 Euro vorab, als in Anführungsstrichen Schutz vor Stornos und No-Shows, aber ihr seid damit noch immer ziemlich allein auf weiter Flur. Warum ist das so?
Ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe, als ich das wie viele andere Dinge irgendwann mal eingeführt habe, und ich muss natürlich immer sagen, mit dem Rückhalt meines Unternehmens. Wenn ich Dinge einführe, wie 2004 damals das Rauchverbot im Gastraum oder ich glaube 2011 oder 12 war es dann zum ersten Mal überhaupt Storno-Bedingungen, dann haben wir die Kreditkarte abgefragt. Das war ja damals ein absolutes Novum und das kann man ja nur mit Rückhalt einer Geschäftsleitung tun, die sich für dieselbe Sache und für denselben Thematik mit Nachdruck einsetzen. Wir wollten eigentlich wollen auch Wegbereiter sein für die ganze Branche, weil wir ein Problem sehen in der Gesellschaft. Und es ist kein Branchenproblem, also kein Problem der Gastronomie, sondern ich kann mit jedem Arzt reden, ich kann mit jedem Steuerberater reden, ich kann mit jedem Rechtsanwalt reden. In der Gesellschaft werden Termine gemacht, die dann letztendlich nicht mehr wahrgenommen werden. Und diese nicht wahrgenommenen Termine führen wirtschaftlichen Schaden zu. Je kleiner das Unternehmen ist, und je größer die Ausfälle, desto größer der Schaden. Das kann existenzbedrohend sein. Und wir haben uns entschieden für dieses kleine Restaurant, wo wir am Abend nur 9 Tische zu vergeben haben und maximal 24, 25 Sitzplätze, dass für uns ein Ausfall am Samstagabend von 4 Personen oder gar mehr oder am ganzen Wochenende 6, 7, 8 Personen, das sind dann ganz schnell über den Monat gesehen 1, 2, 3 Monatsgehälter von Mitarbeitern. Und das können wir uns gar nicht erlauben. Der Schaden, der dazugefügt wird von nicht angetretenen Reservierungen, aber auch von Reservierungen, die dann mit anderen Personenzahlen kommen, wie sie avisiert sind, also zum Beispiel 6er-Tische, die dann auf einmal nur zu zweit kommen oder 4er-Tische, die nur zu zweit kommen, aber auch ein 4er-Tisch, der nur zu dritt kommt, heißt wirtschaftlicher Schaden. Und wir haben uns irgendwann entschieden, haben gesagt, haben da konstruktiv drüber debattiert und haben gesagt, nein, können wir, wollen wir auch so nicht hinnehmen, wir müssen uns schützen, haben das ins Leben gerufen, also sozusagen ein Ticketverkauf oder ein wir haben mehr oder weniger Ticket verkauft, zu sagen, wir schützen uns da davor. Wenn der Kunde das nicht antreten kann, kann er dieses Ticket, das Imaginäre, weitergeben an Familienmitglieder, an den Nachbarn oder weiß ich was. Und ich sage jetzt mal, das Wichtigste ist doch auch immer, dass man offen und ehrlich miteinander spricht. Wenn ein Stammkunde ein Ticket erworben hat für einen 2er-Tisch am Samstagabend und die Gattin kommt am Freitag ins Krankenhaus, ja, meinen Sie wirklich oder meinst du, dass wir wirklich diese 500 Euro einbehalten? Da gehen wir ganz sensibel damit um, wenn der Kunde uns anruft und sagt, ich habe da ein Problem, meine Frau kommt ins Krankenhaus, sagen wir, Gottes Willen, ganz schlimm, bitte Gäste, beste Genesungswünsche, wir suchen einen zweiten Termin, buchen um. Die 500 Euro behalten wir ein, bis zu dem Tag, wo dann die Frau wieder gesund ist und die Reservierung antreten kann. Das Wichtigste ist aber immer, die verbale Kommunikation. Und wir sind im Moment an einem Punkt angelangt, wo ja alles nonverbal gemacht werden soll. Und das ist ein großes Problem, dass die Menschen nicht mehr miteinander sprechen, sondern alles wird dann noch über WhatsApp, über E-Mail, über Zuruf. Wir kriegen Reservierungen mitten in der Nacht um 3:30 und dann 5 Stunden vor Tischantritt kommt eine WhatsApp ans Restaurant-Handy. Hab einen Vegetarier dabei. Punkt. Ja, wie hat der Gastronom damit umzugehen? Ja klar, wir Dienstleister springen dann immer und stehen in der Verpflichtung, das dann alles auszuführen. Aber glauben Sie oder glaubt mir, das ist kein Zuckerlecken dann. Ja, und das sind dann Situationen, wo halt einfach nicht fair miteinander kommuniziert wird. Und wenn es nicht fair wird, ist ein Partner in der Zusammenkunft ist dann immer ungerecht behandelt. Und wenn es dann noch wirtschaftliche Schäden trägt, und wie gesagt, das ist kein Branchenproblem, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem, dann ist es halt immer ganz dumm.
Kurze Frage, kurze Antwort. Habt ihr durch die Vorkassenregelung Gäste verloren? Oder?
Keinen einzigen.
Keinen einzigen?
Nein.
Also das heißt, aus deiner Sicht zur Nachahmung empfohlen, das Thema?
Nein, also ich sag's ganz ehrlich, wir haben damit gerechnet. Wir haben mit Belegungseinbrüchen gerechnet, was nicht eingetreten ist. Also wir haben letztes Jahr, so war, wie ich hier sitze, als wir es eingeführt haben im Februar, das komplette Frühjahr, Sommer, komplett alle Tische jeden Abend belegt gehabt. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, und da bin ich ein offen ehrlicher Mensch, Visier hoch und Wahrheit gesprochen, die Entwicklungen der deutschen Gastronomie, aber ich glaube nicht mal in der deutschen Gastronomie, sondern in der europaweiten, wenn nicht sogar weltweiten Gastronomie, ist natürlich im Moment, ich sage es nicht besorgniserregend, aber schon so, dass man Obacht geben muss. Also die Nachfrage überhaupt in der Gastronomie ist im Moment nicht mehr zu 100% gegeben. Mhm. Wir sind es nicht gewohnt, so wie es im Moment ist, dass wir ab und an mal einen Tisch frei haben. Also man kann eigentlich fast sagen, einen Tag in der Woche schwächeln wir. Wenn ich jetzt von Schwächeln rede, heißt es, dass wir halt nicht Ü20 Gäste haben. Also das Restaurant hat 24 Sitzplätze und wir sind eigentlich gewohnt, so wie zum Beispiel gestern Abend, als Andreas da war, gestern Abend, Donnerstagabend 23 Gäste. Aber wir stellen fest aktuell, dass wir dann halt am Sonntagabend nur 16 haben oder 18. Also dass ein paar Prozent an Gästen fehlen.
Das heißt aber auch, man hat die Chance jetzt momentan Christian Bau zu erleben, man kriegt bei euch einen Tisch, ohne 3 Jahre drauf warten zu müssen.
Ja, die Reservierungszeiten haben sich die letzten 5 Jahre komplett auf den Kopf gestellt, wo es vor 5 Jahren noch so war, dass die Leute ein halbes Jahr vorher Wochenende geplant haben oder Reisen, Kurzreisen und so weiter. Mhm. Ist es heute so, dass manchmal am Sonntag für Donnerstagabend gebucht wird, dass sogar 6er, 8er Tische ganz kurzfristig reinkommen. Also das Reservierungsverhalten der Gäste hat sich eh nach Corona komplett verändert.
Das ist ja ein Stichwort Kritik und Öffentlichkeit. Du hast seit Jahren eine Kolumne, schreibst in der Welt am Sonntag alle zwei Wochen und nimmst da auch tatsächlich kein Blatt vor den Mund. Damit macht man sich nicht nur Freunde, oder?
Man polarisiert, das ist ganz klar. Man kann nicht, also ich versuche immer ganz klar zwei Dinge. Das sind zum einen Erlebnisberichte, die ich bei Restaurant- oder Hotelbesuchen gemeinsam mit meiner Frau habe, wiederzugeben. Und da geht es mir nicht um Restaurantkritik. Da geht es mir jetzt nicht darum zu schreiben, wie war die Soße, wie war das Fleisch gegart und wie hat sich der Kellner verhalten, war der Sommelier äußerst gesprächsbereit und freundlich, sondern es geht einfach darum, dem Leser der Welt am Sonntag ein Gefühl dafür zu geben, was wäre, wenn ich jetzt in Mailand bin, ein Restaurant suche, wo kann ich hingehen, wo fühlt man sich wohl und was gibt es dabei zu essen, unabhängig von der Reputation des Restaurants, sondern es sind einfach Erlebnisberichte. Das ist der eine Part der Kolumne und der zweite Part ist natürlich immer Themen, die Branche anbelangen. Das kann möglich sein, eine Weinreise, was Entscheidungsfaktoren beim Gedanken des Sommeliers ist. Das hat was mit Servicekultur zu tun. Wie ist der Wohlfühlcharakter der Musik, die im Restaurant, also Themen, die rund um einen Restaurantbesuch zu greifen sind. Aber dann natürlich auch tagesaktuelle Themen. Das kann sein Mehrwertsteuersatz. Was entscheidet gerade die Politik? Was hat es dann für Auswirkungen auf die Gastronomie, sowohl im Negativen wie im Positiven? Das kann Nachwuchsprobleme sein, das kann der Arbeitsmarkt, wie ich vorhin besprochen habe, ausländische Facharbeiter nach Deutschland zu bringen. Diese Dinge werden da alle besprochen, thematisiert. Und inzwischen, muss ich sagen, vergeht eigentlich kein Öffnungstag im Restaurant, wo ich nicht von unseren Kunden oder sprich von unseren Gästen auf diese Kolumne angesprochen werde.
Also positives Feedback letzten Endes auch dazu. Oder sagst du, na, Kritik muss halt einer aushalten und der Steinmeier hat gesagt, ich soll über die Gastro sprechen, also mache ich das auch.
Also ich kritisiere ja de facto niemanden. Also ich.
Nein, aber es ist ja eine konstruktive Kritik.
Ja,
du sagst ja, okay, die Gesellschaft entwickelt sich in die Richtung. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht noch eine Option wäre. Das meine ich mit Kritik.
Ja, also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, nur ein Beispiel. Ich habe ja zufälligerweise, das war noch vor der Bundestagswahl, eine Kolumne geschrieben über Markus Söder,
wie er im McDonald's saß
oder irgendwo saß und zwei Big Mac Burger gegessen hat. Und das, muss ich sagen, habe ich nicht ganz verstanden, wieso ein deutscher Ministerpräsident und dann von vielleicht einem der genussfreudigsten Bundesländer der Republik, nämlich Bayern, mit dem Hotspot München kulinarisch, wieso ein Ministerpräsident diesen Weg sucht, in die Öffentlichkeit, im Wahlkampf und für eine amerikanische Burgerkette dann hinsitzt und Burger isst und dann den Verbrauchern, im Übrigen innerhalb von 48 Stunden 3 Millionen Mal angeklickt auf Instagram, ja, ist also nicht ganz unerheblich. Wieso macht dann bayerischer Ministerpräsident sowas, der ja eigentlich hingehen könnte, über den Viktualienmarkt spazieren könnte und könnte sagen, er isst volksnah eine Weißwurst, keine Currywurst wie Christian Bau, sondern eine Weißwurst und oder steht für die Top-Kulinarik, die in München und in Nürnberg zurzeit läuft, ja, und unterstützt vielleicht die Gastronomie und die Kollegen da. Er ist einen anderen Weg gegangen und dann tue ich natürlich mit meinen Gedankengut polarisieren und dann kamen natürlich auch Leserzuschriften von bewussten CSU-Wählern, wie ein Koch, der auf in einem Staatsbetrieb, also weil die Immobilie, in der ich ja koche, die gehört im Land Saarland, wir bezahlen aber Pacht, aber das wissen dann manche Menschen nicht mehr auseinanderzuhalten. Wie kann jemand in meiner Position über einen CSU-Politiker schreiben? Ja, und haben das natürlich auch nicht verstanden. Und natürlich ist es so, wenn man ein authentisches Gedankengut hat und das wiedergibt, findet man nicht 100% Zustimmung. Aber wir leben natürlich in einer meinungsfreien Welt, zumindest hier in Deutschland. Wir haben Pressefreiheit. Und ich glaube zu wissen, dass es ein Großteil der Leser angesprochen hat und ich glaube, die Chefredaktion war auch nicht ganz unglücklich, wenngleich die mir ja nicht sagen, was ich zu schreiben habe oder was nicht, sonst wäre es ja auch keine Kolumne mehr. Aber ja, ich denke, es ist eigentlich durchweg eine positive Resonanz, aber man hat natürlich immer den ein oder anderen Kritiker.
Aber eine Antwort von Herrn Söder hast du nicht bekommen, warum er das getan hat?
Nein, aber von vielen parteilosen und auch parteifremden Politikern, die dann doch sehr viel Zuspruch da dem abgewinnen konnten, wenngleich das nicht meine Beweggründe waren. Und schon gar nicht im Wahlkampf, dass es der Wahlkampf war. Ich wollte da auch nicht manipulativ einwirken, das war überhaupt nicht mein Gesinn.
Ja, aber ich sag mal, also das Ergebnis der CDU hast du damit jetzt auch nicht so nachhaltig beeinflusst, dass man sagen kann, okay, der Bau war jetzt schuld, dass es keine 30% wurden. Also ich glaube, so weit geht's nicht. Sondern das war einfach ein Thema, wo man auch dann, denke ich mal, und das ist ja auch dann im Sinne auch von Axel Springer, zu denen ja Welt gehört, man hat einfach das Verständnis dafür, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Meinungen haben können und diese Meinungen werden respektiert. Das finde ich immer sehr, sehr gut, auch als Journalist, dass es diese verschiedenen Meinungen gibt. Heute sind ganz viele, ganz starke Meinungen hier am Tisch für drei aufeinander getroffen. Das fand ich sehr, sehr gut. Dafür schon mal an meiner Stelle vielen, vielen Dank. Und du merkst, so langsam komme ich tatsächlich dann auch zum Conclusio. Und bei uns gibt es ja zum Ende immer eine Tradition, nämlich die sogenannte 24-Stunden-Frage. Lieber Christian, wenn du für 24 Stunden jemand ganz anderes auf der Welt sein könntest und könntest in dessen Namen schalten und walten, erleben und fühlen, wer wärst du, was würdest du machen und warum?
Stand heute Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel.
Auch cool.
Sehnst du dich dahin?
Es gibt Tage, ja. Also weil es einfach, Phasen im Leben und auch in einer Arbeitswelt gibt, wo man sich manchmal wünschen würde, man hätte mehr Ruhe. Und ich meine, jetzt haben wir noch ein paar Wochen bis zu unserem Jahresurlaub und ich wünsche mich einfach manchmal irgendwo hin, wo es kein Handy gibt, keinen Internetempfang, wo man nicht permanent abgerufen wird, wo nicht alle Leute etwas von einem wollen. Ich habe das letzte Woche, stand ich ja auch auf einer Bühne auf einem Kongress einer großen deutschen Zeitung und war Nachredner von Friedrich Merz. Also Friedrich Merz war vor mir auf der Bühne, danach bin ich hochgekommen zum Stand und Zukunft der deutschen Gastronomie und dann hat man mir auch natürlich gescheite Fragen gestellt und dann habe ich auch das gesagt, was ich jetzt sage. Ich fühle mich schon manchmal an Tagen so, dass ich vier Gliedmaßen habe, aber es noch ein fünftes und ein sechstes gäbe, weil es so viele Menschen gibt, die irgendwo ziehen und ich oftmals nicht mehr weiß, wie ich die Bedürfnisse befriedigen kann, ohne mich selbst zu sein. Und deswegen sage ich jetzt bewusst Robinson Crusoe, weil ich mich für 24 Stunden mal so absolute Ruhe in mich gekehrt sein und ohne Handy, ohne irgendwelche Einflüsse, die von dritten, vierten, fünften kommen, würde mir manchmal vielleicht ganz gut tun.
Finde ich ein ganz tolles Bild zum Abschluss. Christian Bauer auf der einsamen Insel. Aber du willst noch ein bisschen weitermachen, haben wir auch heute. Haben wir heute auch gehört.
Verlautbart.
Ja, genau. Und ich persönlich drücke dir extrem und dir und deinem ganzen Team hier Schloss Berg die Daumen, dass es auch im Sommer, im Juni weiterhin gut geht mit den drei Sternen. Ich bin mir nach dem gestrigen Abend sehr, sehr sicher, dass das so weitergeht mit den drei Sternen. Ich werde vielleicht nochmal anrufen dort in der Redaktion, mal gucken, keine Ahnung, mein Erlebnis von gestern schildern. Aber das war großartig und es war mir persönlich und Ulf, glaube ich, auch genauso eine Ehre, mit jemandem wie dir sprechen zu dürfen. Und da möchte ich einfach nur Danke sagen, dass wir dieses Erlebnis mit dir haben durften. Vielen Dank.
Ich habe zu danken, dass ich meine Gedanken mit euch teilen konnte und nicht nur mit euch zwei, sondern natürlich auch mit einer Zuhörerschaft. Für mich ist es eine Freude, dass ich auch vom Herzen und vom Geist offen sprechen kann, was ich heute getan habe. Ich hoffe, es war auch authentisch und glaubwürdig und für mich ist das auch eine Plattform, wo ich sehr dankbar bin. Also an euch zwei recht herzlichen Dank, euch noch für eure weitere Podcast-Aktivitäten. Toi, toi, toi. Und wir werden alle kämpfen. Ne?
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, lieber Christian.